Der niederländische Zug hat keine Bremse. Wessel Nijmegen gewinnt in der Göttinger Lokhalle seinen ersten Titel auf der European Tour und krönt damit niederländische Darts-Festspiele am Wochenende. Außerdem war es jetzt ein Skandalspiel zwischen Nico Sprenger und Stephen Bunting oder wird das alles vielleicht auch ein bisschen zu heiß gekocht? Unsere Analyse der Pfiffe-Debatte gibt es ebenfalls in der heutigen Folge von Checkout.
Hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast
mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg.
Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Checkout, dem Dartsline.de Podcast. Eine neue Folge nach dem zweiten European Tour Event der Saison 2026. Wir blicken auf Göttingen, auf die Lokhalle, auf Wessel Nijmegen und auf vieles mehr. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und grüße meinen wunderbaren und kongenialen Podcastpartner Micha Wattenberg. Hi.
Ja, hallo Kevin. Ich freue mich auch natürlich wieder einmal mit dir in dieser Woche eine weitere Podcast-Folge aufzunehmen. Es sind natürlich auch wieder zwei Folgen in dieser Woche. Das ist klar, das ist hier altbekannt, aber jetzt erstmal eins nach dem anderen. Wir sprechen über die European Tour, wir sprechen über Wessel Nijmegen. Wir müssen sagen, er hat es jetzt so endlich geschafft. Am Ende des Tages war es eine Frage der Zeit, bis er seine gute Form vom Floor auch endlich mal auf die Bühne transportieren kann, wo er die Nerven zusammenhält, den einen oder anderen Topspieler geschlagen hat und das Ganze ja auch in einer wirklich wahnsinnigen Manier. Und man könnte jetzt hier mit dem Bezug zu Göttingen und zum Austragungsort sagen, er gewinnt seinen ersten Titel auf der European Tour sogar auf Lok.
Ja, er gewinnt die Spiele auch, indem er über seine Gegner hin drüber fährt in den meisten Fällen, bis auf das Erstrundenspiel gegen Christo Reyes, wirklich auch nur klare Siege. Über den Weg zum Titel von Wessel Nijmegen sprechen wir gleich. Gleich nach der ganz kurzen Einführung hier in das gesamte Checkout-Produktportfolio, denn es gibt ja neben diesen wöchentlichen Folgen, gibt es ja noch die Patreon-Exklusivfolgen, die immer am Freitag erscheinen, wo wir dann eben mit Gästen auf den jeweiligen Premier League-Spieltag blicken. Für 3,57 Euro inklusive der Mehrwertsteuer seid ihr dort schon dabei. Also das, denke ich, ein gutes Angebot für uns. Und wenn ihr da also noch eine zweite Folge Checkout pro Woche hören wollt, dann seid ihr dazu herzlich eingeladen. Und die Infos zu Patreon, der Link zu Patreon ist in der Folgenbeschreibung. Genauso in der Folgenbeschreibung natürlich auch der Link zu unseren Social-Media-Profilen. Bei Instagram sind wir am meisten unterwegs, aber auch bei TikTok haben wir ein Konto und bei Twitter oder X, wie es neudeutsch heißt. Und natürlich auch der Sport1 Darts News. Auch der ist in der Folgenbeschreibung zu finden. Und an der Stelle würde ich sagen, bevor wir jetzt gleich über Nijmegen sprechen, noch ganz kurz ein weiterer Blick auf etwas, das kommen wird. Denn der Samsener Storchencup 2026, so will es das Gesetz, es darf keine Checkout-Folge mehr geben, jetzt in den heißen Wochen vor dem Turnier, ohne Erwähnung dieses großartigen Turniers. Er steht in den Startlöchern der SSC, wie wir in den Fachkreisen schon nennen.
Ja, ich bin auch wirklich heiß wie Frittenfett, muss ich ehrlicherweise sagen. Nächste Woche ist es schon soweit. Ich kann es kaum glauben, dass die Zeit schon so weit vorgerückt ist. Also nächste Woche Donnerstag werden wir dort in der Wörmke Arena den Checkout Live Podcast in der zweiten Ausgabe zelebrieren dürfen. Und dann freuen wir uns auch noch zwei volle, wunderbare Darts-Tage im Anschluss. Wir werden auch nächste Woche in der Hauptfolge, die erscheinen wird, mit Lasse Jürgens sprechen. Hier im Podcast mit der Speerspitze des Organisationsteams hinter dem Samsener Storchencup. Da gibt es dann schon mal so ein paar Einblicke und wir freuen uns natürlich auch, möglichst viele von unseren Hörern dann nächste Woche Donnerstag in Sabbenhausen in der Wörmke Arena vor Ort anzutreffen.
Donnerstag Live-Podcast, Freitag dann das Profi-Exhibition-Turnier und am Samstag noch das lokale Turnier. Und am Freitag ja drei Spieler mit am Start, mit Paul Krone, mit Dragutin Horvath und Florian Hempel, die jetzt auch bei der European Darts Trophy bei Event Nummer 2 der European Tour 2026 dabei gewesen sind. Also wir sprechen jetzt auch über ein paar Spieler, die sich da mehr oder weniger Selbstvertrauen haben holen können, dann für den Samsener Storchencup. Lass uns reingehen in die Lokhalle, trotz European Tour Regeländerungen müssen wir erstmal festhalten. Drei der letzten fünf European Tour Events wurden von Spielern gewonnen, außerhalb der Top 16 der PDC Order of Merit. Nijmegen jetzt hier in Göttingen, Espinel beim letzten Event 2025 in Hildesheim und Nico Sprenger bei Event Nummer, was war es, 13, glaube ich, in Budapest. Also dementsprechend das ja durchaus eine interessante Randnotiz. Wie kannst du es dir erklären, außer damit, ja, dass natürlich auch immer mehr Spieler dann diese Turniere auslassen. Speaking about Luke Littler unter anderem?
Ja, ich würde es mit zwei Punkten verargumentieren. Zum einen die Absagen der Topspieler, dass einfach gar nicht so viele von den absoluten Popstars mit dabei sind. Und zweiter Argumentationspunkt, das Niveau rückt einfach in der Breite immer weiter zusammen. Ausnahme Luke Littler, der steht einfach nochmal sowas von über dem Rest. Aber ansonsten also Nathan Espinel, einen Wessel Nyman, Nico Springer, gerade zu seiner Zeit, als er den Titel in Budapest gewonnen hat, da ist gar nicht mehr so viel zwischen den Top 16 Spielern und diesen Spielern dann. Espinel sieht man de facto ja immer noch wie eine Top 16 Spieler an. Nyman vom Niveau aktuell definitiv ein Top 16 Spieler, wenn nicht sogar Top 10, ein Top 8 Spieler niveautechnisch aktuell. Und ja, also das ist, glaube ich, das, wie ich es mir erklären würde. Und so gewinnt eben jetzt auch Wessel Nyman hier. Ich habe es eben schon angesprochen, so richtig verwundert einen das nicht, weil es war am Ende des Tages eine Frage der Zeit. Der Mann ist einfach viel zu gut am Dartboard, als dass es nicht irgendwann Klick gemacht hätte auf der Bühne. Wundert es dich aber vielleicht ein bisschen, dass es jetzt schon passiert ist?
Nö, auch das würde ich nicht so bestätigen. Wessel Nyman hat ja eben jetzt schon in vielen einzelnen Partien auch diese komplett astronomischen Averages ans Board geknallt, und dass er das dann auch mal über ein gesamtes Turnier hinweg fabrizieren kann, beziehungsweise man muss ja auch sagen, das Spiel gegen Reyes war ein Arbeitssieg, also wir reden hier über zwei dann wirklich gute Nyman-Tage bis sehr gute Nyman-Tage, und dass er dann natürlich auch mal so eine kleine Absagewelle würde nutzen können, also da stand er für mich schon ganz oben auf dem Zettel. Einer von dann auch mehreren, muss man zur Wahrheit, gehört das dazu, muss man erwähnen, aber Wessel Nyman, also kommt aus meiner Sicht jetzt auch nicht früher als erwartet.
Das Einzige, was ich ein bisschen wild finde, oder wie der Engländer sagen würde, ein bisschen odd: er hat jetzt einen European Tour Titel mehr als sein Landsmann Gian van Veen, ne?
Ja, in der Tat. Also das ist auch eine Statistik, die kurios ist. Natürlich Gian van Veen dagegen kann mit so ein paar Major-Erfolgen schon flexen, mit dem European Darts Championship-Titel im vergangenen Oktober in Dortmund oder auch mit dem WM-Finale. Da hat Wessel Nyman natürlich noch Nachholbedarf. Und da geht es jetzt auch darum, wirklich von der European-Tour-Bühne das auf die Major-Bühne zu bekommen. Rein faktisch gesehen hat ja so ein European-Tour-Event teilweise mehr Zuschauer in der Halle. Also du spielst vor mehr Menschen, als das dann bei dem ein oder anderen Major der Fall ist. Also rein faktisch gesehen ist das das perfekte Rüstzeug. Ich weiß nicht, ob Wessel Nyman da jetzt auch direkt den nächsten Schritt macht. Ich finde, das ist die spannende Frage, wenn wir auf ihn blicken aktuell.
Das ist definitiv die spannende Frage, und ein bisschen Zeit ist ja jetzt auch erstmal noch, bis dann das nächste Major-Turnier ansteht, bis er dann da auch mal wirklich ja auf der noch größeren Bühne zeigen kann, was in ihm steckt. Aber dennoch, ich sag mal, mit diesem European Tour Titel macht er jetzt halt schon nochmal den nächsten Schritt auch in der Weltrangliste.
Ich finde spannend, und das unterstreicht eben seine Major-Phobie, von der muss man sprechen. Aktuell steht er jetzt nach diesem Titel bei 402.250 Pfund, also hat er auch eine wichtige, eine große Marke durchbrochen. Und dieses Preisgeld verteilt sich wie folgt: 46% Players Championships, finde ich Wahnsinn, der Anteil, wahnsinnig
super hoch.
Dann knapp 27% noch European Tour, nur 17% Majors plus dann eben 10% die WM. Also die WM war jetzt auch wirklich Käse bei ihm, aber das ist eine krasse Verteilung, wenn man bedenkt, wie die Preisgelder in die hohe Höhe geschossen sind. Natürlich allen voran bei der WM, aber auch wie wertig die Major Events im Vergleich zu den Pro Tours sind, finde ich das Wahnsinn.
Aber andererseits könnte man das jetzt halt auch so verargumentieren, dass es für ihn auch eine riesige Chance ist, ne?
Ja.
Also ich meine, er hat so eine solide Basis gelegt bei den Players Championship Turnieren und auch bei der European Tour und hat bei sich bei den Major Turnieren in Anführungsstrichen jetzt noch so viel Luft gelassen. Das heißt, wenn er da jetzt wirklich in den Tritt kommt und da wirklich abreißen kann, dann, ne, ist the sky the limit. Also ich meine, er ist jetzt Platz 20 mit über 400.000 Pfund, und gerade wenn man jetzt auf die Major-Turniere vielleicht über die kommenden zwei Jahre schaut, also ist natürlich weit gegriffen, aber du hast die prozentuale Verteilung und so vorgelesen, also zu Platz 4 in der Welt sind es dann in Anführungsstrichen auch nur noch 300.000 Pfund nach oben, und wenn er die Form halt auf die Major-Turniere hinbekommen würde, also transferieren könnte, halbwegs konstant vielleicht, also dann kann das wirklich in so eine Richtung gehen, weil eben diese Basis mit der Pro Tour so krass gelegt ist.
Aktuell ist er die 20, macht da 4 Plätze gut, zieht vorbei an Daryl Gurney, Dave Chisnell, Luke Woodhouse und Rob Cross. Und das sind alle Spieler, die mehr oder weniger auch nicht dieses Peak-Level aktuell abrufen können, wie das Wessel Nyman häufig sogar tut. Also ich habe schon erwähnt, 402.250 Pfund im World Matchplay Race, damit sogar schon auf 19. Also er rückt immer weiter nach oben, das unterstreicht das, was du auch sagst. Da nur noch 20.000 Pfund Rückstand, stand jetzt auf die 16, würde ich für ein total realistisches Ziel halten, dass er beim Matchplay gesetzt sein wird. Im Grand Prix Race, das noch später im Jahr, sogar nur 10.000 Pfund hinter der 16, da die 17 aktuell. Im WM Race schon Top 16 Material, da ist er die 15 und dann Tourcard Race Platz 13. Also den Löwenanteil seines Preisgeldes stand jetzt, verteidigt Wessel Nyman erst im Jahr 2025. Er sammelt jetzt noch richtig viel Geld an und dementsprechend Wessel Nyman wird ein Top 16 Spieler werden. Alles andere wäre schon eine große Überraschung.
Zeigt sich halt auch einfach an diesem Wochenende, aber generell über die letzten Wochen in einer brutalen Konstanz, muss man sagen, und teilweise wirklich mit so krassen Ausreißer nach oben. Ist Wahnsinn. Sprechen wir jetzt drüber, wenn wir auf den Turnierweg schauen, fangen aber erst einmal mit dem Finale an. Da gewinnt er am Ende mit 8:3 gegen Gervin Price, ist einfach der bessere Spieler, spielt schon wieder einen dreistelligen Average, auch wenn das gefühlt für ihn an diesem Wochenende schon niedrig war oder noch nicht das höchste der Gefühle gewesen ist, also macht das wirklich richtig, richtig gut, führt schnell 3-0, ist auf die Doppeltop unterwegs, nimmt dann nochmal eine 97 raus, checkt 145 Punkte zum 6-1, da war die Messe quasi schon gelesen und kann das dann am Ende nochmal toppen, checkt 150 Punkte zum 8:3 und ja, danach hast du auch gesehen, was ihm das bedeutet, ne, also ich weiß jetzt nicht, ob ich die Formulierung die korrekte ist, aber geht dann da nochmal zum Bühnenrand, lässt die Muskeln spielen, ne, also ja, war schon nicht verkehrt.
Ja, sehr viel Emotion dann auch da drin, wie wir das kennen, nach so Debütsiegen, nach so großen Titeln. Und das ist ja ein vergleichsweise großer Titel für einen Spieler außerhalb der Top 16. Es ist auch irgendwie nochmal der Abschluss vielleicht einer Reise, die so als Odyssee dann auch begann, ne? Also wenn wir uns zurückerinnern, Wessel Nyman eben gesperrt gewesen, vielen hängt's auch irgendwie aus den Ohren raus. Ich finde, man muss es aber nochmal sagen, ne? Wessel Nyman hat wirklich ein tiefes Tal durchschritten und ist dann wirklich deutlich stärker hervorgekommen, weil er das Ganze auch positiv verarbeitet hat und eben seine Fehler eingestanden hat. Das ist erstmal der erste Weg zur Besserung. Bei Wessel Nyman passt das unfassbar gut und er hat ja wirklich 3 Schritte zurückgemacht, aber 4 nach vorne. Und on the long run, Wessel Nyman, ein absoluter Top-Top-Spieler, hat er auch dann hier gezeigt im Finale gegen Gervin Price. Bis dahin, ich hatte schon erwähnt, gegen Christo Reyes allerdings musste er kämpfen in Runde 1 am Freitag. Das war ein absoluter Krampf auf die Doppel. Am Ende steht er hier bei 6 von 26 auf den äußeren Ring. In jedem Leg hatte er Darts auf die Doppel, also er hätte es auch ganz klar ziehen können, aber hat dann irgendwie auch so ein Match gebraucht. Auch wenn er jetzt keinen Matchstart überstehen musste, aber es war das typische Turniersiegerspiel, was es immer so braucht, um dann auch am Ende ganz oben zu stehen.
Ja, und das hat er schon relativ früh im Turnier, kämpft sich da so durch, ein Kampf war es wirklich. Ich weiß nicht, ob er an dem Moment schon gedacht hatte, dass es danach auf einmal so anfangen wird zu laufen. Wahrscheinlich nicht, aber dann neuer Tag, neues Glück und ab dann war Wessel Nyman halt wirklich drinnen, ne? Gewinnt gegen Mike De Decker mit 6:2, spielt da schon 100 Punkte im Schnitt. Dann Achtelfinale gegen den eben angesprochenen Gian van Veen. 113 Punkte im Schnitt, ein absolut famoses Spiel von ihm, muss man sagen. Super konstant auf die Doppel und nach der 2-1-Führung spielt er 12 Darts. Also dreimal in der vierten Aufnahme raus, das ist absoluter Wahnsinn, aber das war ja auch noch nicht mal das Ende der Fahnenstange für ihn an diesem Wochenende.
Es war der erste von insgesamt 3 Siegen gegen Premier League Spieler am Sonntag, am Finaltag. Im Viertelfinale gewinnt er gegen Josh Rock mit 6:2. Auch dort spielt er famose 106. Das war ein genauso oder ähnlich gutes Spiel. Im Halbfinale gegen Nils Sonnefeld lässt er überhaupt nichts anbrennen, spielt 110 gegen seinen Landsmann, gewinnt 7:1 und dann im Finale nochmal die 100. Ja, die sind fast schon niedrig für das Level von Wessel Nyman. Also der Sieg, der Krampfsieg gegen Reyes war der Türöffner für alles weitere, was dann kam, weil der Baum, der ist schon krass, ne? Also klar, klar, Sonnefeld-Halbfinale, das willst du dann auch mal haben. Nichtsdestotrotz, Sonnefeld auch jetzt kein Spieler, den man unterschätzen sollte, kommt selbst auf 97, aber dann 110 dann vorzuknallen, ist à la Bonheur. Und die Siege über Van Veen, Rock, Price, also ich schaue es mir jetzt nochmal an, das sind dann 20-6 Lecks gegen die drei an einem Tag. Wahnsinn.
Und du musst es dir ja auch so überlegen, es haben ja echt einige der Topspieler abgesagt, Littler nicht mit dabei, Humphreys nicht mit dabei, also Van Veen, Clayton nicht, Van Veen, Rock und Price sind ja, wenn ich sag mal, Littler, Humphreys und in Klammern Clayton absagen, sind das eigentlich die drei besten Spieler auf dem Planeten, die noch rumlaufen. Und die dann so klar zu besiegen als Wessel Nyman für deinen Debütsieg. Also das ist so unfassbar konträr zu dem, was wir bislang immer gesehen und angesprochen haben, dass er sich gegen die großen Namen dann früher oder später irgendwann eingeschissen hat.
Hut ab also vor Wessel Nyman. Und jetzt die Gretchenfrage, kriegt das dann auch auf die ganz großen Turniere transportiert? Der Druck ist gar nicht so groß da. Also er sollte sich diesen Druck nicht machen. Klar werden die Medien auf ihn schauen, aber es ist vielleicht auch gut jetzt vom Zeitpunkt her, das World Matchplay, das dauert noch, bis das ansteht. Ne? Das kommt erst im Sommer. Eigentlich eine gute Phase jetzt für ihn. Und er muss sich sagen, Mensch, ich habe schon so viel Preisgeld. Ich verteidige ja de facto gar nichts bei diesen Turnieren. Also kann ich nur noch weiter anziehen in der Order of Merit, aka Werner Rankings Ladder. Und in dieser hat auch Gervin Price einen Platz gut gemacht, von der 9 auf die 8. Gervin Price entwickelt sich immer mehr so zum Nearly Man in der Spitze der PDC. Also er hat wirklich kaum noch Stinker-Turniere dabei. Im Gegenteil, richtig häufig dann auch tiefe Runs, ist in der Premier League ein absolut würdiger Contender, auch für die Top-4-Plätze mal wieder. Aber der Titel, er will einfach nicht kommen.
Ja, Gervin Price gefällt mir aktuell wirklich wieder besser. Aber irgendwie fehlt noch dieses kleine Quäntchen, dieser kleine Spark, dieser kleine Funken dafür, dass es eben dann nochmal so richtig kracht. Ich meine, was er hier an diesem Wochenende spielt, ist wirklich gut, vor allem in dieser Konstanz. Gewinnt klar gegen Joe Cullen 107 Punkte, gewinnt eine enge Partie gegen Danny Noppert, wo er sogar einen Matchstart übersteht mit 99 Punkten im Schnitt. Im Viertelfinale schlägt er Dirk van Dijvenbode, nochmal 99 Punkte gegen Damon Hatter, 97 Punkte im Halbfinale, und dann im Finale, da rutscht er so ein bisschen ab, 92 Punkte in Anführungsstrichen nur noch, aber trotzdem ist das einfach ein sehr gutes, konstantes Niveau mit gefühlt keinen Ausrutscher nach unten. Die Frage ist halt nur, wann wird's beim Iceman endlich knallen, wann wird das Eis endlich tauen?
Man muss halt sagen, und das zeigen hier die Statistiken in seinem Turnierverlauf, je wichtiger es wird, desto weniger eiskalt ist er auch, ne? Also gegen Joe Cullen, die 107 hätte er nicht gebraucht in seinem Auftaktspiel, um das dann am Ende souverän zu gewinnen. Dann gegen Danny Noppert gewinnt er diesen Decider, übersteht den einen Matchstart. Ja, okay, ne? Das ist ein Spiel, das kannst du dann auch mal schnell verlieren. Wessel Nyman hatte halt über das gesamte Wochenende hinweg ein anderes Niveau, und aktuell wirkt es auf mich so. Price ist derjenige, der in den frühen Runden dann auch viele enge Partien gewinnt, der dann auch so ein Noppert eben bezwingen kann, was keine Selbstverständlichkeit aktuell ist. Noppert wäre jetzt zum Beispiel auch so ein logischer Kandidat auch für einen Titel gewesen in der aktuellen Form. Gewinnt dann Gervin Price aber, gewinnt dann auch gegen Dirk van Dijvenbode, weil er auf die Doppel viel besser ist als sein Kontrahent. Gegen Damon Hatter auch ein enges Spiel gewonnen. Es findet sich aber in jedem Turnier immer noch einer oder Luke Littler, der dann ihn meistens bezwingt. Das muss sich wahrscheinlich für einen Spieler seiner Konstitution auch ein bisschen blöd anfühlen gleichzeitig. Ne? Also er spielt gut, ist super konstant. Eine Konstanz, die ein Michael van Gerven überhaupt nicht hat, gerade was Ergebnisse anbetrifft, seit Jahren eigentlich nicht. Aber ja, es findet sich dann immer noch einer, der noch einen Ticken besser ist und demzufolge ja Gervin Price hier ein wenig in den Schatten stellt.
Ich sag das aber immer wieder, also sowohl zu Spielern, mit denen ich zusammenarbeite, als auch auf Gervin Price kannst du das hier anwenden. Darts ist halt a game of chances. Also es geht halt einfach nur darum, wenn du dauerhaft dein gutes Niveau hast, dann wirst du dir früher oder später so viele Chancen erspielen, dass es irgendwann halt klappen wird, weil es einfach darum geht, sich die Möglichkeiten zu kreieren. Und dadurch, dass Gervin Price auf so einem guten Niveau, auf so einer guten Welle eigentlich gefühlt bei fast jedem Turnier aktuell unterwegs ist, wird es früher oder später klappen, weil irgendwann kommt nicht dieser eine, der ihn dann eben noch schlägt.
Haken hinter die Leistung von Gervin Price. Lass uns sprechen auch nochmal ein bisschen gesonderter über die beiden Halbfinalisten. Auch eine gute Welle, eine ordentliche Welle geritten ist Damon Hatter. Das war eine Art Lebenszeichen, das etwas aus dem Nichts kam für meine Begriffe. Also es wird auch unterstrichen davon, ist immer noch eine völlig okaye Bilanz. Da würden sich einige Spieler die Finger nach lecken. Aber es war jetzt das dritte Halbfinale auf der European Tour seit 2024. Jedes Jahr bis dato eines. Davor in zwei Saisons 7-mal mindestens im Halbfinale gewesen. Also Damon Hatter hat dieses absolut klinische ein bisschen verloren, demzufolge aber ein sehr, sehr starkes Ergebnis. Ich habe ihn auch früher ausscheiden gesehen. Nach einem starken Auftakt gegen Labanauskas dachte ich trotzdem, er ist für mich leichte Außenseiter. Deswegen für mich ein etwas überraschender Sieg gegen einen bärenstarken Kevin Dutz, über den wir nachher auch noch sprechen werden. Dann gewinnt Hatter ein Viertelfinal-Thriller am Sonntagabend gegen Nico Springer im Decider nach 4-1 und 5-3 Rückstand und geht dann im Halbfinale nach starkem Kampf raus gegen Price, aber es war ein sehr, sehr gutes Turnier von The Heat.
War ein gutes Turnier, hat auch mich überrascht, muss ich ehrlicherweise sagen, aber vielleicht kommt ja so langsam irgendwie der Pro Tour Damon Hatter hier zurück zu den Players Championship Turnieren und zur European Tour. Wie überrascht warst du über das Halbfinale bei Nils Sonnefeld? Mir ging's so etwas weniger als über das Halbfinale bei Damon Hatter.
Ja, und das mag irgendwie komisch klingen, wenn man sich die Order of Merit anschaut. Plattens 19, Damon Hatter, Nils Sonnefeld ist die 39 von 40 auf 39. Zeigt auch nochmal einmal mehr, ich kann es nicht oft genug betonen, wie irrgelaufen das Ranking-System ist. Nils Sonnefeld mit einem Halbfinal-Run auf der European Tour und er springt heroischerweise nur an Kellen Ritz vorbei in der Order of Merit. Echt ziemlich mies, aber gut. Für mich auch jetzt nichts, was total überraschend kommt, weil er auch seit Monaten, eigentlich seit einem Jahr, eine richtig gute Form hat. Lockerer Auftaktsieg gegen Keen Berry, das war jetzt gar nicht mal so stark, aber gab es auch wenig Gegenwehr. Und dann ist es natürlich ein Meisterstück gegen Michael van Gerven mit 6-2 gegen einen MVG, der selbst über 100 gespielt hat. Da klar durchgekommen, Nils Sonnefeld. Danach weitere Siege über Niederländer gegen Jermaine Wattimena 6-4 und gegen Richard Veenstra im Viertelfinale mit 6-2. Und dann verliert er gegen einen weiteren Niederländer, gegen Nyman mit 7-1. Also vier Niederländer in Folge gespielt. Das unterstreicht nochmal, was das für niederländische Festspiele waren. Und Nils Sonnefeld war mittendrin.
Ja, Nils Sonnefeld ist er jetzt auch hier mit seinem zweiten European Tour Halbfinale unterwegs, hatte 2024 in Prag schon eins. Ich finde, es hat sich halt so langsam aber sicher angedeutet. Er hatte eine gute Floorform bei den Players Championship Turnieren in Richtung des Ende des letzten Jahres, hat dann auch gar keine so verkehrte WM gespielt, leistungstechnisch. Und ich sag mal, das ist jetzt, glaube ich, für ihn einfach der nächste Schritt, sich immer wieder so in diese Sphären reinzuspielen, sodass es irgendwann für ihn nichts Besonderes quasi mehr ist, und wenn er hier an einem Sonntagabend auf der European Tour mit dabei ist, dann nicht mehr so das Höchste der Gefühle ist, sondern dass er weiß, ah, das habe ich jetzt schon erreicht, das habe ich sogar schon mehrfach erreicht, jetzt kann ich sogar noch einen Schritt weitergehen.
Ja, das Blöde für Nils Sonnefeld war halt die Änderung des Ranglistensystems zum falschesten Zeitpunkt aus seiner Sicht. Aber er wird jetzt weiter klettern, weil er ist zum ersten Mal beim Matchplay dabei, beim World Grand Prix dabei und demzufolge Nils Sonnefeld dann auch über kurz oder lang Top 32 Spieler. Sprechen wir dann jetzt über die deutschen Akteure. Es waren ja einige am Start. Es gab mit Lukas Wenig auch noch einen kurzfristigen Nachrücker. Aber wir müssen zunächst sprechen über denjenigen, der hier aus deutscher Sicht die positivsten Schlagzeilen geschrieben hat, und das ist Nico Springer, der sich in einer harten Zeit befindet, und umso höher ist einzuschätzen, dass er im Viertelfinale stand. Du willst neue Darts ausprobieren, hast aber überhaupt keine Lust darauf, direkt viel Geld für ein Set auszugeben, das dir dann am Ende vielleicht überhaupt nicht liegt? Dann ist Dartsline.de genau das Richtige für dich. Das ist nämlich Deutschlands erster Dart-Verleih, gegründet schon 2020, und da kannst du dir dann Darts einfach ausleihen und in Ruhe testen.
Und das Ganze ist sogar richtig günstig. Ab 4,99 Euro bekommst du bereits ein Set für 3 Tage. Wenn du es länger testen willst, überhaupt kein Problem. Du kannst doch einfach auf 5, 7, 10 oder sogar 15 Tage verlängern gegen einen kleinen Aufpreis dann. Besonders cool sind dabei die Rabattcodes. Wenn du 2 Sets leihst, sparst du 15% mit dem Code 2for1, also 2 groß F-O-R-1, und bei 3 oder mehr Sets sogar 25% mit dem Code 3for1.
Auch beim Versand musst du dir keine Sorgen machen. Du zahlst die Versandkosten nur einmal. Und für den Rückversand liegt dann eben direkt ein kostenloses Etikett im Paket. Das ist super unkompliziert und die Auswahl, die kann sich auch sehen lassen bei dartsline.de. Rund 200 verschiedene Modelle, die ständig erneuert werden. Was nicht gut ankommt, das wird einfach aussortiert. So bleibt die Auswahl immer spannend.
Und wenn du möchtest, kannst du dir die Darts sogar gleich mit Zubehör leihen, also mit Schäfts und Flights mit dazu. Bei Target Darts kannst du sogar die Spitzenlänge anpassen lassen, länger oder kürzer, ganz wie du willst. Also, wenn du Darts testen willst, ohne Risiko, schau unbedingt vorbei auf dartsline.de. Die Promocodes findest du auch noch einmal in den Shownotes. Ja. Gehe ich absolut mit. Nico, derjenige, der hier die deutschen Farben am längsten repräsentiert und ich glaube, für den dieses Turnier wie so ein kleiner Befreiungsschlag einfach Balsam für die Seele sein kann, um sich selber auch zu zeigen, ich kann es noch. Es war ein Wochenende, an dem er wirklich kämpfen musste, an dem nicht alles leicht von der Hand ging, aber an dem er wirklich Kämpferqualitäten bewiesen hat. Und das fing schon an in der Partie gegen Kai Gotthardt, ne? Also das Rematch von den UK Open, welches Kai dort für sich hatte entscheiden können. Kai ist eigentlich in dieser Partie, so fand ich es, der bessere Spieler, führt 4-3, bekommt 4 Darts auf Doppel, um sogar 5-3 zu führen. Und dann checkt Nico 142 Punkte zum 4-4. Das war ein ganz wichtiger Moment und aufgepasst, Robby hatte das auch schon im Kommentar angesprochen, aber das war die einzige 140er Aufnahme von Springer in der gesamten Partie. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Im Scoring über 11 gespielte Legs wirft er keine einzige 140 und dann checkt er aber die 142 Punkte zum letzt und wichtmöglichsten Zeitpunkt für ihn.
Ja, die Stats sind wirklich kurios. Springer 87 ist ja eigentlich eine Fortschreibung seiner aktuellen kleinen Krise. Kai Gotthardt, fand ich auch eigentlich den etwas stabileren Spieler und die 140er Statistik hat das vor allen Dingen unterstrichen. Da steht's am Ende bei den 140 Plus Aufnahmen 9-1 für Gotthardt. Bei den 180ern allerdings 4-1 für Springer. Also da waren dann häufig, wenn die zwei Darts im Triple 20er Segment drin waren, auch der dritte noch drin. Aber am Ende müssen wir auch über die Doppel reden, denn die war natürlich ganz fantastisch. Also wenn nicht viel geht, dann müssen die Doppel halt irgendwie funktionieren, um hier weiterzukommen. Und das hat geklappt, 6-9 und damit der Grundstein natürlich auch mit diesen High Finishes. Das war dann schon was Besonderes und hat dann eben dieses Turnier möglich gemacht. Und jetzt reden wir über ein Spiel, was so ein bisschen fast so als kleines Skandalspiel im Nachhinein betrachtet werden muss. Nicht wegen Stephen Bunting, schon gar nicht wegen Nico Springer, sondern wegen der Begleitumstände. Also es gab einige Pfiffe in diesem Spiel und darüber sollten wir jetzt reden. Das war erstmal natürlich in Krimi, weil es auch hier in den Decider ging und weil dann ja die Fans schon einen Einfluss drauf hatten. Also so viel erstmal dazu. Jetzt bin ich sehr gespannt auf das, was du dazu sagst.
Ja, also es war eine sehr enge Partie. Es war eine Partie, wo ich sagen würde, dass Nico sie nicht wegen des Publikums gewonnen hat, aber es war schon eine Partie, wo das Publikum Einfluss genommen hat, gerade auch auf das Spiel von Stephen Bunting. Also Nico macht es auch nicht verkehrt, diese Leistung sollte man nicht schmälern. Das hat auch Stephen Bunting danach nochmal auf Social Media geschrieben, als Nico dann eben diese Partie gewonnen hatte. Es war schon nicht schön anzusehen, gerade als die Partie eng wurde, hinten raus, als Bunting dann diese Chance für die, 158 bekommt zum Match und dann nochmal absetzt, nochmal zurückgeht. Man sieht einfach, dass ihn das nervt, dass ihn das stört in der Vorbereitung und es ist immer doof, wenn Zuschauer auf so eine Art und Weise Einfluss auf das Spiel nehmen, geht natürlich gar nicht. Ich glaube, das ist klar, das müssen wir jetzt hier nicht nochmal 3 Minuten lang herausstellen, wie kacke wir das finden. Ich fand jetzt aber dafür, für was es gemacht wurde, als ich sag mal in dieser skandalösen Form in der Größe, fand ich jetzt bei weitem das hier nicht das Schlimmste, was wir jetzt hier jemals auf der European Tour oder sonst irgendwo, ob in Deutschland oder England oder wo auch immer, gesehen haben.
Danke dafür und da würde ich jetzt auch ansetzen, denn ich finde, es käme zu kurz, wenn wir das jetzt einfach nur verdammen würden und in dasselbe Horn schießen, weil ich habe es mir jetzt nochmal angeschaut. Es ist nichts, was wir so noch nicht gesehen hätten. A ist es gut, was YouWare gemacht hat, fand ich. Also erstmal das freundlich zu versuchen und dann aber im klaren Ton, gefällt mir viel besser als diese Kirk Bevins Art. Thank you, thank you, thank you. Sondern einfach dann auch mal ins Mikrofon zu sagen, shut up. Fand ich genau richtig. Man hat diese Wut auch gespürt und YouWare, wir hatten ihn hier ausführlich im Podcast, hatte mit Jan, dem Dartstock, ja dann dieses große Interview auch im letzten Jahr geführt. Und da hat er auch nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, dass er auch ein Fan dieser puristischen Art und Weise ist, Darts zu spielen. Dementsprechend, fair enough, fand ich gut. Ich fand auch Philipp Brzezinski stark. Das erfordert auch Mut, das erfordert auch ein gewisses Standing, was ich jetzt zum Beispiel, ein Lewis Jones würde sich niemals jetzt dahinstellen können auch, weil er dieses Standing nicht hat als Master of Ceremonies. Das ist bei Philipp Brzezinski bei dieser European Tour einfach ein ganz anderes und finde ich auch gut, dass er sich diesen Moment auch genommen hat und gesagt hat, wir wollen euch nicht hier. Aber auch ganz klar gesagt hat, es sind 99,9%, die hier das Ganze zu einer großartigen Veranstaltung machen im Zuschauerraum. Aber es gibt eben diesen ganz kleinen Teil, diese 3, 4, 5 Leute, die da reinpfeifen. Und mehr sind es wahrscheinlich wirklich nicht. Ne? Aber wir alle wissen, ne, das hörst du dann einfach sehr, sehr signifikant und kann dann auch schon mal stören und stört sicherlich die Spieler auch. Also, shut up, YouWare fand ich gut. Wir wollen euch nicht. Philipp Brzezinski fand ich auch gut, weil er es vor allen Dingen auch differenziert formuliert hat. Stephen Bunting bei Instagram schrieb danach, ich fühle mich wirklich verletzt. Es ist inakzeptabel, in entscheidenden Momenten eines Spiels zu buhen oder zu pfeifen. Wenn ihr das tun wollt, dann geht doch zum Fußball. Okay, dann geht's weiter. Die Hingabe, die wir als Dartspieler leisten, wird nie gesehen. Dann schreibt er so weiter, er sei nach seiner Premier League-Nacht am Samstagmorgen dann um 7.30 Uhr im englischen Nottingham aufgebrochen, sei über Frankfurt am Main gereist, nach Göttingen, habe im Anschluss noch 2 Stunden im Zug gehockt auf der Reise und dann hat er sich noch bedankt bei seiner Family, von der er konstant getrennt sei, seinen Sponsoren, dem Management und 99% der Fans. Okay. Für mich ging es jetzt alles wieder einen Schritt zu weit, weil es wurde ja wirklich zu einem Art Skandalspiel gemacht. Also die Agenturen, die jetzt von solchen Turnieren teilweise gar nicht berichten in Deutschland, da rede ich über Deutsche Presseagentur, Sportinformationsdienst, machen Texte darüber, über Fan-Ikone Bunting, die sich beim Publikum beschwert. Und man muss irgendwie teilweise den Eindruck haben, dass das da komplett aus dem Ufer gelaufen ist und das, finde ich, war es nicht. Und ein Gedanke noch zu Bunting, der mir wichtig ist und ich finde, da haben die Kritiker einen Punkt. Ich lese einen Tweet vor von @congrawdarts, also sollte er hier die Props auch bekommen. Falls man nur gegen das Gepfeife der Crowd ist, wenn es einen selbst irgendwie schadet, aber nichts sagt, wenn es einen bevorteilt, dann ist man eigentlich gar nicht gegen das Gepfeife. Und ich finde, da hat der Kollege von Twitter einen Punkt. Ich habe mich sofort erinnert gefühlt, Stephen Bunting gegen Sebastian Biowetzki, WM-Auftaktspiel, letzte Weltmeisterschaft und der Pole ist jetzt alles andere als bevorteilt worden, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und das nervt mich irgendwie. Man hat das Gefühl, wenn die Großen betroffen sind, die ganz Großen, und dann da eine bedeutungsschwangere Instagram-Story noch publizieren, dann wird das Ganze zum Thema, ansonsten aber sehr selten bis nie.
Ja, verstehe ich schon in gewisser Weise ein bisschen. Ist vielleicht ein bisschen so eine kleine Doppelmoral, ne? Von den Spielern oder jetzt von Stephen Bunting hier in diesem Punkt. Also ich kann ihn schon verstehen und nehme ihn so ein bisschen in Schutz mit seiner Aussage, die er jetzt hier nach Göttingen getroffen hat, weil ich glaube, dass jetzt generell auch mit der ganzen Kritik und all dem, was auf Social Media los war, wie auch wir ihn kritisiert haben, auch in unseren Augen zu Recht kritisiert haben, fundiert kritisiert haben. Ich glaube schon, dass das für ihn jetzt wirklich keine einfachen Wochen und Monate waren, jetzt gerade auch mit dem Premier League Auftakt und so weiter, und dass das hier schon ehrliche Worte von ihm sind, die er hier getroffen hat, dass ihn das wirklich vielleicht verletzt hat, dass das für ihn inakzeptabel war und so weiter, und dass er schon, um hier in Anführungsstrichen einfach nur eine European Tour in Göttingen auf dem Wochenende nach der Premier League zu spielen, schon viel auf sich genommen hat und dass sowas ihn dann schon mitnimmt. Aber man muss es eben auch so einordnen, wie du es gemacht hast, weil wenn du so sehr gegen das Pfeifen bist und gegen diese Einflussnahme des Publikums, dann musst du es halt für dich selber zu einem Generalthema machen und dann musst du das eben auch konsequent, wie beispielsweise in dem Spiel gegen Białecki, halt auch da dann danach ansprechen, weil danach hast du auch die Bühne und die Möglichkeit, das zu thematisieren.
Ja, auch nicht falsch verstehen, ne? Also das war jetzt kein völlig undifferenziertes Statement von Stephen Bunting. Da haben wir schon viel, viel krudere Aussagen gehört und gelesen in jüngerer Vergangenheit. Das ist gar nicht das Thema und das ist jetzt auch irgendwie kurios und auch irgendwie dann gleichzeitig aber auch muss man es nachvollziehen können, dass man natürlich ausgerechnet dann an ein Spiel zurückdenkt mit seiner Beteiligung, weil er ist jetzt derjenige, der es zweifellos abbekommen hat und der jetzt auch geschadet worden ist in diesem Spiel. Das zweifellos so, aber dann musste ich wirklich sofort an diese Partie denken gegen Sebastian Białecki. Das war aus meiner Sicht so die publikumsschwächste Partie der letzten Weltmeisterschaft, wo der Pole wirklich jetzt echt Probleme hatte und dann auch in entscheidenden Situationen eben nicht bevorteilt worden ist, im Gegenteil. Ganz generell, um das abzuschließen, was ich manchmal ein bisschen nervig empfinde, ich habe das Gefühl, dass Dartspieler wirklich in einem so engmaschigen Korsett nur ihre höchste Leistung offenbar abrufen können, dass kleinste Kleinigkeiten häufig sie so rausbringen, finde ich dann auch immer ein bisschen merkwürdig, weil es gibt doch auch sicherlich Momente auf der European Tour, wo gepfiffen wird, wo dann aber das Doppel getroffen wird und am Ende reden wir da halt nicht mehr drüber, ne? Also es wirkt manchmal so, als könnte es bräuchte so einen ganz engmaschig gesetzten Pegel, Lärmpegel, der den Dartspielern dann irgendwie genehm ist und alles Weitere wird dann total aufgeplustert.
Und ich habe das Gefühl, auch wenn es aktuell bei ihm auf und ab läuft und wir nie ganz wissen, was wir bekommen, ich habe das Gefühl, der Einzige, der damit wirklich professionell in einer Ist-mir-egal-Haltung umgehen kann, ist Michael van Gerwen. Selbst bei Littler und Humphreys ist das nicht so. Humphreys verliert dann auch mal den Kopf. Littler, weiß ich nicht, erzählt danach allen, I'm not bothered, so, weißt du. Und der Einzige, dem ich wirklich das zutraue, dass dem das egal ist und dass der das professionell genug hinnimmt und sich damit abfinden kann, ob da gegen ihn gepfiffen wird, für ihn gejubelt wird, gegen ihn gebuht wird, was auch immer, das ist Michael van Gerwen.
Ich würde sagen, wir runden das Thema damit für diese Woche ab, müssen jetzt natürlich nochmal festhalten, ist natürlich auch schade für Nico Springer, der hier ein deutlich besseres Spiel gemacht hat als gegen Kai Gotthardt, dass er jetzt im Prinzip so zur Nebenrolle degradiert wurde. Daran, dafür kann Stephen Bunting nichts, ne? Das ist dann schon das Werk dieser 3-4 Pfeifer, aber am Ende ist es natürlich schade. Umso schöner ist es, dass er noch einen weiteren Decider gegen einen Topspieler hat für sich entscheiden können und zwar am Sonntagnachmittag gegen Ross Smith, 6-5.
Ist wieder mal ein Achtungserfolg für Nico Springer, spielt auch in dieser Partie sowohl wie in der Partie gegen Stephen Bunting als auch in der Partie dann gegen Damon Hatter, über die wir gleich noch sprechen werden, 95 Punkte, führt mit 5-3 in dieser Partie, es wird nochmal eng, geht in den Decider macht er dann souverän, der erste Matchstart von Nico sitzt, als Ross Smith noch bei 236 Punkten Rest ist, also lässt er wirklich gar nichts andrehen und somit war dann das erste European Tour Viertelfinale für Nico Springer auf deutschem Boden besiegelt.
Und dann ist er im Halbfinale gegen Damon Hatter, im Viertelfinale gegen Damon Hatter nochmal über die volle Distanz gegangen, hat es allerdings dann verloren. Er führt 5-3, 4-1 glaube ich sogar auch geführt, also es sah wieder sehr, sehr gut aus und es hätte ja auch gut und gerne ins Halbfinale gehen können. Ich finde, zu sagen, gehen müssen, ab der Führung ein bisschen zu hart formuliert, weil Damon Hatter ja echt nochmal ein bisschen angezogen hat. Diese eine 15-Data hätte es halt sein müssen für Nico Springer. Also es gab, glaube ich, dann nochmal einmal die Anwurfmöglichkeit, wo dann Hatter am Ende in 15 checkt. Da musst du dann selbst zur Stelle sein und das Match irgendwie über die Bühne bringen aus seiner Sicht.
Ja, aber das sind dann so eben diese kleinen Momente, die zuvor in drei Spielen funktionieren und dann in dem einen Spiel halt nicht mehr funktionieren. Aber trotzdem kann man jetzt sagen, hier summa summarum für Nico Springer wirklich einfach ein gutes Wochenende, welches ihm einfach auch nochmal etwas mehr Selbstvertrauen wiedergeben wird.
Dann sprechen wir jetzt über einen Spieler, der ja so halb zufrieden eigentlich nur sein kann, so wie das Turnier verlaufen ist. Erstmal natürlich total positiv für Lukas Wenig, dass er gegen Ryan Joyce überhaupt ran durfte, weil er eben dann einer der Profiteure war von der Absagewelle. Gewinnt dann das Spiel gegen Ryan Joyce mit 6-3, obwohl er auch echt nicht gut spielt. Schlechtes Match von beiden, gerade auf die Doppel. 24 verpasste Darts insgesamt in diesen nur 9 Legs zusammen. Und Joyce scoring-technisch wirklich mies unterwegs. Wenig, den Ticken besser dann in den entscheidenden Momenten. Dann auch mit einem High-Finish zum 5-3 final auf die Siegerstraße eingebogen. Und dann gegen Jermaine Vatimena hat er auch eine richtig gute Chance, hier in den finalen Tag zu kommen. Aber das gelingt ihm nicht. Aus der 5-4 Führung macht er dann leider nicht mehr so viel. Vatimena breakt zum 5-5 und dann im Decider wirft Lukas Wenig die erste 180, die allerdings ja am Ende dann trotzdem zu spät, obwohl er dann ein gutes Leg spielt, aber Vatimena kommt irgendwie über die Ziellinie im Decider und Lukas Wenig damit mit ein bisschen Preisgeld, was er gerne noch hätte mitnehmen können, gerade auch im Hinblick auf die Races für die großen Turniere in diesem Jahr, aber dieses Preisgeld dann hat sich leider nicht mehr multipliziert nach dem Auftakterfolg.
Ja, wäre noch was möglich gewesen. Also Vatimenas Break hier zum 5-5 war in der vierten Aufnahme. Das wäre halt so das Leck gewesen, welches es für Lou hätte sein können. Dann den Decider macht Vatimena auch wirklich nicht verkehrt. Also Lou zieht da auch gut mit, steht auch weit unten im Finishbereich, als Vatimena es dann auscheckt. Aber da war die Messe dann schon gelesen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, aus der Ausgangssituation heraus, dass er eigentlich gar nicht qualifiziert gewesen wäre, mit einem Sieg gegen Joyce hier wirklich, ja, ich sag mal, was gemacht. Und dann sollte man am Ende eher, glaube ich, in dieser Situation auf das Positive schauen, als den verpassten Chancen hinterher zu trauern.
Wir haben noch einen weiteren deutschen Sieg. Paul Krone, der gewinnt gegen Cameron Menzies mit 6-4 am Freitag. Eine breakreiche Partie, also in den 10 Legs 7-mal der Vorleger das Leg verloren. Paul mit einem Shanghai-Finish zum 3-2 und ja, davon hat er dann so ein bisschen gezehrt, war wirklich ein gutes Match. Hey, wir wollen den Krone sehen, ist mir da noch so als Zuschauer Ohrwurm im Kopf geblieben und dann gegen Josh Rock verliert er mit 4-6. Wobei noch ein Punkt im Interview nach dem Sieg über Menzies wurde er dann gefragt, ja, ist das vielleicht dann eine Idee für den neuen Walk-On-Song am morgigen Tag gegen Josh Rock, also hier das Lied von den Pudis, Hey, wir wollen die Eisbären sehen. Und da hat er dann einfach so gesagt, nee, meins bleibt irgendwie so. Das fand ich irgendwie ganz gut, weil er wurde da so ein bisschen reinmanövriert und es wäre ein leichtes gewesen zu sagen, ja, ich gehe dann darauf ein, aber das, hat mir gefallen.
Ja, meinungsstark bleibt da. Dann gegen Josh Rock die Partie, du hast es eben schon einmal kurz angesprochen, ist eine Partie, die eigentlich lange offen ist und dann, wo Rock eben dieses eine entscheidende Break holt im neunten Leg in der vierten Aufnahme, Paul steht da bei 91 Punkten Rest, kann das nicht konvertieren, weil Rock eben vorher zumacht. Ansonsten aber auch hier einfach generell muss man sagen, dafür, dass er jetzt wieder mal zurück ist auf der European Tour, dafür, dass er ja schon einige Qualis im Sack hat, dafür, dass vielleicht mit etwas Träumerei ja auch der Weg nach Dortmund möglich sein kann, hat er das ordentlich gemacht. Cameron Menzies musste erstmal schlagen, gegen Josh Rock nicht chancenlos unterwegs gewesen, also ja, kann man eigentlich einen Haken hintermachen.
Im gesamten letzten Jahr, um das nochmal klar zu machen, gab es nur 5 Siege von Host Nation Qualifikanten, also über die gesamte European Tour hinweg. Demzufolge ist das wirklich schon à la Bonheur, dass er hier Menzies rausnimmt und dann gegen Rock ja die Partie auch lange hat offen halten können. Sprechen wir dann jetzt über einen Spieler, der enttäuscht sein dürfte, sehr enttäuscht sein muss auch angesichts seiner Setzlistenposition. Martin Schindler allerdings schon im Auftaktmatch raus, damit auch kein Preisgeld für die Rangliste eingefahren, verliert gegen Richard Feenstra, wo man jetzt auch sagen würde, ist jetzt auch nicht das härteste Los, aber Feenstra hat deutlich über Paar gespielt, muss ich festhalten, und Schindler allenfalls irgendwie Paar.
Ich finde, man sieht es insbesondere darin, wenn man auf diese Partie schauen möchte, wie sie dann verlaufen ist, dass Martin einfach viel zu wenig Druck macht in den Legs, die Veenstra gewinnt. Also er steht in keinem Leg, welches Veenstra gewinnt, bei unter 70 Punkten Rest. Da ist niemals irgendwie, weiß nicht, eine 32, eine 52 oder sowas, wo er steht, wo Veenstra dann auch den Druck bekommt, checken zu müssen, sondern Martin steht immer noch bei 70 Punkten, häufig auch noch jenseits von 100 Punkten und damit gewinnst du dann eben solche Partien nicht. Damit wird er nicht zufrieden sein können und dürfen und wird er eben einfach auch nicht sein. Womit er vielleicht eher zufrieden ist, ist der neue Walk-On. Was sagst du zu dem Walk-On? Also mir persönlich gefiel er deutlich besser. Hast du auch daran gesehen, dass nachdem die Musik endete, die Fans da auch noch ordentlich am Mitgehen, mit Grölen waren? Was hast du gedacht?
Linkin Park ist eine Top-Nummer. Und kam mir jetzt richtig, richtig gut an und das freut mich für Martin Schindler, der jetzt ja auch einfach sich auf einer fast endlos wirkenden Suche nach dem perfekten Walk-On-Song befindet. Ich glaube, das ist es. Das muss es sein. Ne? Ist auch ein Ding, was jetzt nicht nur in Deutschland funktioniert. Linkin Park ist eine der weltgrößten Bands. Ist ein absoluter Welthit und geht so ein bisschen in so eine Richtung wie hier Mr. Brightside. Also daran hat es mich echt ein bisschen erinnert, so vom Vibe her mit dem Publikum. Ist dann die Frage, wie das natürlich jetzt in England funktioniert. Da ist er jetzt kein Publikumsliebling, wie das jetzt bei dem Turnier in Göttingen war. Aber mir hat es sehr, sehr gut gefallen.
Lass uns dann noch über die letzten vier Deutschen im Bunde sprechen, die allesamt keinen Sieg einfahren konnten. Florian Hempel unterliegt Richard Veenstra mit 3-6, liegt in der Partie schnell 0-3 hinten, verpasst einige Darts auf Doppel, kommt dann nochmal auf 3-5 ran, aber am Ende reicht es nicht, war jetzt auch nicht unbedingt die hochklassigste Partie von den beiden. Florian Preis bei seinem European Tour Debüt unterliegt Ricky Evans mit 0-6, wirft keine 180, es sind 0 von 7 Darts auf die Doppel. Ich glaube, das hat er sich und haben wir auch oder einige sich in Deutschland anders vorgestellt, aber er ist noch so jung, hat jetzt hier seine ersten Erfahrungen auf der European Tour gesammelt und auf der Bühne ist es dann doch einfach nochmal ein bisschen was anderes und ja, ich glaube, er wird früher oder später stärker zurückkommen und das gilt auch für Dragutin Horvath, der unterliegt mit 0-6. Luke Wouters auch eher ohne 180, 0 von 4 Chancen auf die Doppel. Hatte auch schon eine relativ wilde Eröffnungsaufnahme der Partie, sag ich jetzt mal. Aber auch hier gilt genauso wie bei Florian Preis, Mund abputzen, weitermachen.
Ja, also gerade bei Florian Preis muss man nochmal festhalten, wie jung er ist und wie schnell man dann auch regelrecht überfahren werden kann. Jetzt ist es natürlich bitter, Ricky Evans brauchte dafür jetzt keine Topleistung, im Gegenteil. Florian Preis hat es leider gar nicht so ans Board bekommen. Wenn wir gesehen haben, was er im Next-Gen-Stream schon zum wiederholten Male jetzt zuletzt gezeigt hat, dann ist das ein viel, viel besserer Spieler. Also das war leider völlig verkorkst. Passt dann auch ins Bild, irgendwie früh im Spiel eine Aufnahme mit tatsächlich 2 Punkten abgeschlossen, ein Bounce-Out und zweimal die Single 1. Also schade, dass es so gelaufen ist. Dragutin Horvath leider nach der Kreuzfahrtreise mit Mein Schiff lief es jetzt gegen Luke Wouters auch nicht gut.
Wieso ist Dragutin Horvath mit deinem Schiff gefahren?
Dragutin Horvath gegen Luke Wouters natürlich der Außenseiter, aber das kann er viel besser und ich bin sicher, dass er das auch in Sammerhausen zeigen wird beim Samsener Storchencup, um da nochmal die Verbindung zu ziehen. Ja, schade, dass es jetzt für die Host Nation Qualifier abseits von Paul Krone dann doch mehr schlecht als recht gelaufen ist.
Und als letzten im Bunde Kai Gotthard, über ihn haben wir schon gesprochen in der Partie gegen Nico Springer und damit können wir dann auch den Haken hinter die deutschen Leistungen in Göttingen machen und kommen dann jetzt zum positiven Teil des Wochenendes, was wir nochmal so auf der Liste stehen haben und ich würde sagen, als erstes können wir da anfangen mit Kevin Dudes, der produziert gegen Jonas Marsalin einen der besten Averages auf der European Tour jemals. Ich glaube, was war es, der fünfthöchste Schnitt oder irgendwie so um den Dreh, 117,12 Punkte gespielt. Absoluter Wahnsinnswert, gerade wenn man auch darüber nachdenkt, dass ja eben vom Gegner nicht so viel Gegenwehr kam. Robbie hat jetzt den Rekord verloren für den höchsten Average Gap auf der European Tour, also da jetzt nicht mehr der Führende, aber Robbie hat es danach, glaube ich, auch selber irgendwie auf Social Media geschrieben, die Rekorde sind dazu da, um gebrochen zu werden, aber Kevin Dudes, der schickt sich wirklich an, hier einfach in einer sehr ordentlichen Form unterwegs zu sein.
Ja, Robbie damals gegen die, was waren es, 55 oder 59 Punkte gegen Jamie Lewis, natürlich klar der überragend bessere Spieler, und Kevin Dutz war das jetzt eben auch hier, 117,12 ist natürlich ein Fabelwert. Kommt danach auch noch eine Runde weiter gegen Cam Crabtree und scheidet aus im Achtelfinale gegen Damon Hatter, also nach dem Sieg über Marcelin, generell eigentlich schon vorher, war für mich Dutz auch ein Spieler, den ich hier mal in so ein Halbfinale sehen würde, gerade bei einem Turnier, wo viele der Top-Leute fehlen, also würde mich echt wundern, wenn wir Dutz jetzt im weiteren Verlauf bei der European Tour nicht nochmal mit so einem richtig tieferen Run da sehen werden. Also das war natürlich hier ein Highlight des Wochenendes, abseits jetzt so der Top-Leistungen, abseits der Nymans, Sonnefels und wie sie alle heißen. Kevin Dutz natürlich hier mit einer Geschichte von Göttingen. Richard Veenstra sollten wir da auch nochmal gesondert erwähnen. Er ist jetzt schon mal gefallen als Hempel- und Schindler-Bezwinger, aber ist jetzt auch keine Selbstverständlichkeit, dass er danach auch noch Ryan Searle bezwingt. Beim 18. European Tour Event, ich habe nachgeschaut, zum ersten Mal überhaupt in seiner Karriere im Viertelfinale, zuvor auch nur einmal Achtelfinale, Risa 2024, wer erinnert sich nicht, raus dann gegen Nils Sonnefeld und er dann eben auch ein Teil der niederländischen Festspiele im Achtelfinale, von den 16 Spielern 8 mit der blau-weiß-roten Flagge, Nyman, Sonnefeld, Van Dijvenbode, Veenstra, Van Veen, Noppert, Wattimena, Dutz. Und lustig, dass Van Veen, Noppert, Wattimena ausgerechnet die sind und Dutz, die dann ihr Achtelfinale nicht gewinnen. Und Michael van Gerven ausgerechnet derjenige ist, der an der Seite von Jeffrey Desvaan, das müssen wir auch noch erwähnen, dann im ersten Spiel auch rausgeht. Also irgendwie eine ganz kuriose Nummer, was die Niederländer da fabriziert haben.
Positiv würde ich auch nochmal Menzo Suljovic in den Raum werfen, der seine Nachrückerposition hier in Göttingen wirklich gut genutzt hat, holt sich Siege gegen Willie O'Connor und gegen Karel Zetacek, geht dann raus gegen Dirk van Dijvenbode, aber es sind für ihn einfach auch zwei wichtige Siege. Man muss sagen, aus Zuschauersicht war es jetzt schon etwas schwerer, sich das anzuschauen, und man hat auch gesehen, dass Willie O'Connor und Karel Zetlacek nicht unbedingt so gut mit dem Spieltempo und mit dem ganzen Drumherum von Mensur klargekommen sind, aber das ist halt so, ich meine, ob das für die Zuschauer schön ist anzuschauen, das steht auf einer anderen Karte, aber als Profispieler solltest du eigentlich mit oder musst du eigentlich den Anspruch haben, mit dem Spielstil von jedem Spieler klarzukommen, und trotzdem, da sind wir wieder bei dem engen Pegel, engen Korsett, in dem Spieler nur ihre Leistung oder ihre besten Leistungen abrufen können, musst du eigentlich, ja, ich sag mal, damit klarkommen und einen Weg finden, nicht selber nach 3 oder 4 gespielten Legs schon komplett genervt zu sein und nicht mehr deine Leistung ans Board zu bringen, nur weil jemand langsam spielt, von dem du aber auch schon weißt, dass er seit 20 Jahren langsam spielt.
Ja, und damit gehen freundliche Grüße raus an Joe Cullen unter anderem. Menzo Suljovic hat hier es tatsächlich mal wieder so in den Kopf von dem einen oder anderen geschafft. Ist auch mein Eindruck, dass ihm das wieder erstaunlich oft gelingt. Es ist wirklich schwer mit anzuschauen, das gebe ich ja zu, aber der Erfolg, der gibt ihm jetzt gerade recht. Also irgendwie so ein bisschen totgesagte Leben länger Stimmung da aktuell seit Jahren bei Menzo Suljovic. Also seitdem er damals gesagt hat, beim World Cup, was war es, 2024, an der Seite von Roby John Rodriguez, als sie im Finale standen und dann meinte, auf meine Frage hin, ja, wie lange geht's denn eigentlich noch? Ach, immer noch ein Jahr. Ne, seitdem ist da irgendwie Menzo 2.0 so ein bisschen unterwegs und er nutzt jetzt hier eben die Nachrückerposition, nutzt dann auch aus, dass Luke Humphries als 1 gesetzter eben dann auch noch kurzfristig absagt, Sedlacek direkt ins Draw reinrückt und dann eben sein Zweitrundengegner, also von Menzo, nicht Luke Humphries ist, sondern der Tscheche. Ja, Siege gegen O'Connor und Sedlacek stehen jetzt aber auch nicht so ganz oben auf der Bingo-Karte. Also eigentlich sind das beide Spieler, die ich ein bisschen höher ranken würde als Mensur, aber umso schöner für ihn, dass er hier unter den letzten 16 stand, und am Ende muss man sagen, so richtig ausgerutscht ist er nur einmal, und das auf der Treppe. Gegen Sedlacek, als er beim Walk-on da leicht so ein bisschen nach vorne gefallen ist.
Lass uns über so ein paar Negativpunkte vielleicht noch vom Wochenende sprechen. Ich werfe als erstes Michael van Gerven in den Raum. Gerade die Partie, ja, ich sag mal, gegen Nils Sonnefeld ist scoring-technisch wirklich top gewesen. Aber es war einfach wenig Timing mit dabei und auch wenig Doppel, ne? Also er verliert am Ende mit 2-6. Wenn du nur auf den Schnitt schaust, kannst du ihm eigentlich relativ wenig vorwerfen, weil das war nicht verkehrt. Und Sonnefeld macht's halt auch wirklich ordentlich. Aber trotzdem so dieser entscheidende Funke war nicht da.
Er verliert einfach generell zu viele Spiele. Das ist aktuell in der Premier League der Fall nach einem Top-Start. Und das ist generell seit Jahren bei dieser Art von Turnieren auch der Fall. Also es kann ja nicht der Anspruch sein von Michael van Gerven, dass er so oft dann auch seine Auftaktpartie nicht übersteht. Und dann ist auch erstmal die Statistik relativ egal. Also klar, dann kannst du am Ende draufschauen und sagen, das war jetzt alles andere als bodenlos schlecht mit 100 plus. Aber 2-6 gegen Sonnefeld, das muss sich richtig, richtig mies anfühlen für Michael van Gerven. Ich würde nochmal auch einen Landsmann in den Raum werfen hier auf der kleinen Negativliste, und zwar Rian van Veen. Ist jetzt keine Formkrise, aber schon eine Formdelle. Also in der Premier League auch jetzt nicht so die besten Stats abgeliefert, hier jetzt auch nicht. Ist jetzt keine ganz leichte Phase für ihn, aber ist auch nur logisch nach so einem hohen Hoch, dass es auch mal wieder ein bisschen zumindest kurzweilig runtergeht.
Dann als letzten werfe ich noch Ryan Joyce in den Raum. Von ihm wirklich auch ein schwacher Start in das Jahr. Ich meine, hat hier jetzt eine schlechte Partie gegen Lukas Wenig, war auch wirklich kein gutes Niveau bei Anfang 80 Punkten im Schnitt. Und ansonsten, ich meine, geht er jetzt zweimal auf der European Tour in der ersten Runde raus. Und bei den 6 Players Championship Turnieren gibt es für ihn zweimal die dritte Runde. Ansonsten nicht sonderlich viel zu vermelden. Das sind für Ryan Joyce, der an sich auf dem Floor immer mal wieder, ja, abliefert, immer mal wieder das ein oder andere Ergebnis hat, wirklich sind das einfach, ist es kein guter Start ins Jahr.
Jo, da gibt es nichts weiter zu sagen. Dann vielleicht noch ein, zwei andere Themen zu diesem Wochenende, die uns auch beschäftigt haben. Und zwar ist das die Nachrücker-Thematik, die jetzt schon häufig natürlich von uns hier auch vorgebracht wurde. Sollten wir nochmal gesondert drüber reden. Also die Fakten folgende. Anderson, Wade, Espinel, die haben alle schon vor der Auslosung abgesagt. Das ist dann gar kein Thema, ne? Dann gibt es die drei Nachrücker. Die waren Suljovic, Barry und Lukas Wenig. Und dann gab es allerdings ein Problem, das mich echt sehr, sehr gestört hat. Johnny Clayton, wir haben es am Donnerstag in der Premier League alle gesehen, er hat da gehumpelt und war da mit einem Gichtschub, glaube ich, so ein bisschen außer Gefecht gesetzt, hat dann aber trotzdem tolle Darts gespielt, das haben wir auch alle gesehen, aber ja, da war schon irgendwie klar, der würde jetzt nicht nach Göttingen reisen, und das ist dann auch irgendwie verständlich. Bei Luke Humphreys sieht die Sache schon ein bisschen anders aus, dafür fehlt mir dann so ein bisschen das Verständnis, wenn dann um irgendwie 2:30 in der Nacht auf Freitag mitgeteilt wird, dass Luke Humphreys auch nicht dabei ist, das Management offenbar vergessen habe, abzusagen, also so habe ich es verstanden, dann reden wir wieder über mangelnde Professionalität. Es gibt immer irgendwelche Stakeholder in diesem Sport, die zu häufig unprofessionell agieren, ob das dann mal ein Spieler ist, mal ein Management, mal die PDC, es kommt zu häufig vor aus meiner Sicht.
Und das Problem ist halt an der Stelle auch, dass du als absoluter Topspieler auch mit so einer gewissen, ja, ist halt so, Haltung drangehen kannst, weil wir in fast allen Fällen einfach nur lineare, festgesetzte Strafen haben und es da nicht irgendwie spielerspezifische auch Steigerungen gibt für Wiederholtaten und so weiter. Also du müsstest halt, also Humphreys tust du jetzt nicht weh, wenn er von der DIA eine 1.000-Pfund-Strafe bekommt, weil er jetzt hier in der Nacht auf das European Tour Event erst abgesagt hat. Aber wenn das halt 2-3 Mal vorkommt und es beim dritten Mal nicht 1.000 Pfund kostet, sondern 10 oder 20.000, dann tut's halt ein bisschen mehr weh.
Also es müsste eine 1.000-Pfund-Strafe geben, tatsächlich nach dieser DIA-Regel 6.10.5.1. Ja. Genau. Und das hat man ja schon deutlich nach oben gezogen. Mir geht's auch gar nicht so darum, dass ich jetzt eine Strafe Summe X fordere oder so. Ich find's einfach unfassbar unglücklich, und das geht dann in Richtung Wettbewerbsverzerrung einfach, dass dann Spieler wie Sedlacek und Crabtree hier jetzt im Nachgang einfach in eine Setzlistenposition gekommen sind. Und bei Sedlacek ist es ja ganz besonders kurios, der war jetzt einfach Seed Nummer 1, dadurch, dass er die Position von Humphreys übernommen hat. Jetzt ist es ja ein Gutes, so wie es gelaufen ist, dass sowohl Sedlacek als auch Crabtree ihre beiden Auftaktspiele gewonnen haben, sodass sie kein Preisgeld für die Rangliste bekommen. Aber gerade Karel Sedlacek ist ein Top-Konkurrent um die Plätze beim World Matchplay und so. Wenn der dann da mit einem Sieg, den er gut und gerne hätte holen können gegen Menzo Suljovic, da dann schon, was sind's, auf 5.000 Pfund kommt, dann habe ich da irgendwie ein Problem mit. Ne? Also das ist wirklich alles ein bisschen vermurkst und mehr als nur unglücklich.
Ja, und mehr als nur unglücklich war auch die Anreisethematik bei Cameron Crabtree, ne?
Stimmt, ja. Der war schon im USA-Urlaub. Auch kurios, dass man für eine Woche in die USA fliegt. Also mein Reisetipp, ja, unter zwei lohnt sich da doch gar nicht dieser Interkontinentalflug. Aber gut, Cam Crabtree mag es anders sehen. Auf jeden Fall nach Tag 1 ja, hat er dann eben diesen Late Call-Up, sagt man glaube ich im Englischen, bekommen, wegen der späten Absage. Und dann hat er es tatsächlich noch geschafft nach Göttingen und die Reiseroute folgende: Washington, Istanbul, Anschluss dann natürlich nach Deutschland verpasst, das muss auch noch da rein gehören, und dann in Frankfurt nochmal 4,5 Stunden, 5 Stunden später gelandet, dann ich glaube mit dem Zug nach Göttingen oder so. Fantastische Weltreise von Cam Crabtree, und ja, ich bin gespannt, ob das noch getoppt werden kann im Jahr 2026, wenn da noch die ein oder andere späte Absage kommt und weiß ich nicht, Adam Leake dann schon auf Heimatbesuch in Australien ist.
Ich wüsste gerne, ob er dann nach dem Spiel in Göttingen dann nochmal für die restlichen 2 Tage wieder zurückgeflogen ist.
Ich glaube, das hätte das Preisgeld aber wirklich dann aufgefressen. Also so kommt er jetzt bei, was sind's, 3,5 oder so? Ich bin ihm gerade schief gewickelt, aber wie viel hat er jetzt? Quatsch. Was rede ich da? Also er hat ja 2.000 für die Quali jetzt bekommen, ne? Aber er hätte ja dann 3,5 gekriegt, wenn er ein Spiel gewonnen hätte. So müsste es sein. Naja.
Ich mache weiter mit dem goldenen Holzlöffel zum Abschluss für die European Tour in Göttingen. Und der goldene Holzlöffel, der geht an Geoffrey de Swaan, denn im Finale verliert Gervin Price gegen Wessel Nyman. Zuvor verliert Hatter gegen Price, Springer gegen Hatter, Ross Smith gegen Springer und Dave Chisnell gegen Ross Smith. Und ganz zuvor zu Beginn verliert Geoffrey de Swaan gegen Dave Chisnell. Und das ist... ja, dahingehend nochmal mehr kurios und nochmal mehr bitter, wenn man sich bewusst macht, Geoffrey de Swaan hat gegen Dave Chisnell 5-0 geführt. Zu dem Zeitpunkt steht Geoffrey de Swaan bei 97 Punkten im Schnitt, Dave Chisnell bei 74 Punkten. Die Messe war mehr als gelesen. Ich wüsste jetzt im Nachgang eigentlich gerne mal, was die Quote gewesen wäre, wenn da jemand noch, weiß ich nicht, 1 Euro auf Dave Chisnell gesetzt hätte. Und am Ende des Tages verliert Geoffrey de Swaan diese Partie noch gegen Dave Chisnell nach 5-0 Führung, und wo er bei 97 Punkten, also einer guten Partie im Schnitt steht, und Dave Chisnell bei 74 Punkten. Kevin, erklär's mir, wie hat Geoffrey de Swaan diese Partie noch verloren?
Jetzt willst du da eine fundierte Erklärung aus irgendwelcher Sicht haben? Ja, zum Glück nicht. Also das ist wirklich ein Wahnsinn, ne? Der Zwischenstand ging ja auch durch die sozialen Medien mit der Einblendung des Averages, du hast es gerade angesprochen, großartig. Das gibt's auch fast nur im Darts, könnte man behaupten. Also Geschichten, die nur der Dartsport schreibt, und auch schön.
Kannst du da einen Fußballvergleich ziehen? Gab es was Vergleichbares schon mal im Fußball?
Boah, was wäre im Fußball, würde ich jetzt einfach sagen, 2-0 Führung bis in die Nachspielzeit?
Ach Quatsch, nein, das muss viel krasser sein.
Nein, glaube ich nicht. Weil überleg mal, wie wenige Scores im Fußball passieren, also wie wenige Tore fallen.
Also das muss schon eher sowas in die Richtung sein. Das weiß ich natürlich, als Dortmund mal auf Schalke 4-0 zur Halbzeit geführt hat und das am Ende irgendwie noch 4-4 ausgegangen ist. Also sowas in die Richtung muss das, also der Wahnsinn hier.
War aber in Dortmund das Spiel.
Okay, ja gut, kann auch sein, aber ist ja auch schon ein bisschen, du bist aber ja auch der Fußballexperte, ne?
Ja, genau. Also man kann natürlich jetzt hier Champions League Finale 2005 anführen, Liverpool nach 3-0 Rückstand zur Pause bei oder gegen die AC Milan, ich glaube in Istanbul war das Finale, 3-3 noch gespielt, am Ende irgendwie dann durch wundersame Paraden des polnischen Torwarts Jerzy Dudek, der auf einem Popularitätslevel sich befindet von Krzysztof Ratajski, wahrscheinlich viel weiter höher, aber trotzdem im Elfmeterschießen noch gewinnt.
Welches war das Spiel hier nochmal, wo Pep Guardiola da in die Kabine reinkommt und mit seinem hier Everybody Sit, Nobody Talk, da haben die doch auch irgendwie 5-0 zurückgelegen und irgendwie noch 6-5 gewonnen oder irgendwie sowas. Warte, ich such das mal raus.
Das weiß ich nicht, ich weiß nur, dass es ansonsten noch ein episches Comeback gab. Barcelona bei Paris Saint-Germain, irgendein Champions League Achtelfinale 4-0 verloren und das Rückspiel dann 6-1 gewonnen und dadurch noch weitergekommen. Also da sind wir jetzt in den ganz großen Comebacks der Fußballgeschichte. Ich find's schön, apropos Comeback, dass der goldene Holzlöffel hier im Podcast auch ein Comeback gefeiert hat. Das passt ja auch hier in diese ganz schöne Geschichte über Geoffrey de Swaan. Und auch diese unfassbare Abbiegung, die wir jetzt genommen haben, zu Pep Guardiola.
Ach Kevin, du weißt, ich schätze deinen Rat immer sehr und den brauche ich jetzt gerade auch einfach mal. Aktuell am Dartboard, es läuft wirklich gar nichts bei mir. Ich hatte meinen sportlichen Höhepunkt im letzten Jahr, wie du weißt, als ich die 2 Euro Preisgeld bei der Next Gen eingespielt habe. Ja, und jetzt stehe ich hier wie ein Trainingsweltmeister am Dartboard und es läuft gar nichts mehr. Selbst die Darts in meiner Hand fühlen sich einfach falsch an.
Ja, das klingt nicht gut. Dann würde ich sagen, du solltest mal den Peter Wright Way of Life probieren und zwar einfach mal neue Darts testen. Wie wär's damit?
Na, Kevin, du hast mir wohl nicht zugehört. Ich habe 2 Euro Preisgeld eingespielt. Ich kann mir doch jetzt nicht einfach ein neues Set Darts kaufen. Das geht doch nicht.
Ja, mit 2 Euro Preisgeld, ja, du kannst jetzt nicht die größten Sprünge machen, verstehe ich, aber da habe ich einen sehr guten Tipp für dich und zwar solltest du mal vorbeischauen auf dartsleihen.de, denn dort musst du Darts nicht kaufen, sondern kannst sie einfach leihen.
Wie leihen? Also ich habe die dann einfach für ein paar Tage und hä, wie? Das musst du mir mal kurz erklären hier.
Ja, ganz genau. Du bist auf dem richtigen Weg. Genauso ist es nämlich. Für 3 Tage zahlst du pro Set 4,99 Euro. Kannst auch auf 5, 7, 10 oder 15 Tage verlängern, wenn du mehr Trainingszeit mit den Darts brauchst. Du kannst auch mehrere Sets ausleihen und dann parallel mit verschiedenen Darts dort trainieren. Kriegst dafür auch ein bisschen Rabatt. Dazu gibt es Rabattcodes hier in der Folgenbeschreibung. Und dann findest du vielleicht den Weg zu alter Stärke.
Ja, ich glaube, ich probiere so viel aus. Ich mache gleich das ganze Sortiment leer. 200 Sets gibt es dort auf dartsleihen.de. Dein Partner, um neue Darts auszuprobieren, ohne viel Geld auszugeben. Alle Infos gibt's auch nochmal in den Shownotes.
Ja, ich bin noch am Suchen. Kevin, willst du vielleicht mal was zur Order of Merit sagen, während ich das hier mal versuche rauszu...
Ja, komm, dann machen wir nächsten Tagesordnungspunkt. Order of Merit ist auch relativ schnell erzählt. Es gab jetzt nicht so viel Bewegung, gerade in den Top 10. Stephen Bunting 2 Plätze gefallen von 7 auf 9, Price von 9 auf 8, Profiteur und Rock auch von 8 auf 7. Ein weiterer Profiteur, Josh Rock, ja im Viertelfinale gestanden. Wessel Nyman schon erwähnt, natürlich Best Mover innerhalb der Top 32 von 24 auf 20. Und Kevin Dudes, das ja ist mir auch nochmal ein Gedanke wert, ähnlich wie bei Sonnefeld, der im Halbfinale steht und genau einen Platz gut macht, Kevin Dudes von 36 auf 35. Das ist jetzt logisch, ne? Er war jetzt auch nur im Achtelfinale, aber selbst wenn er den Titel geholt hätte, wäre er nur von 36 auf 35 geklettert und das auch zeigt nochmal, wie vermurkst das Ranking-System aktuell leider ist. Micha, ich funke zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Was hat die Recherche ergeben?
Ich bin noch dabei, aber
es gibt's nicht.
Ja, dann müssen wir erst zur Premier League übergehen, würde ich ja, mal
sagen. Wir reichen das nach in 2 Stunden und sprechen dann jetzt über die Premier League. Und ihr kennt ja das neue Prinzip in der Saison 2026. Und zwar die Patreon-Folgen exklusiv dann mit einem Gast und den reinen Premier League-Anteil. Wir sprechen in den Patreon-Folgen ja natürlich auch vor allen Dingen über den Gast und seine bisherige Darts-Laufbahn und all das, was er sich so vorstellt im Darts-Leben. Den reinen Premier League-Anteil, den gibt es dann auch jeweils in der großen Montagsfolge oder in der neuen Woche dann eben zu hören. Und das wird auch jetzt der Fall sein. Ton ab und in der Zwischenzeit hat Micha vielleicht dann auch die Recherche abgeschlossen. Jetzt aber hört ihr erstmal aus dem vergangenen Donnerstag aus der Premier League Folge Micha Wattenberg und Francesco Marcone, der Gast, der dann mit Micha über die Premier League Woche 6 gesprochen hat. Also, bis dann.
Lass uns jetzt erstmal reinstarten mit der Premier League. Am Ende gewinnt wieder Jonny Clayton diesen Abend. Hast du damit gerechnet, dass Jonny Clayton so stark in diese Premier League Saison reinstartet?
Boah, dass er so stark in die Saison startet, überhaupt nicht. Ob es mich wundert, dass er heute gewonnen hat, glaube ich eher weniger. Aber wie du schon angedeutet hast, dass er da humpelnd auf die Bühne kam, hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt. Ja, aber am Ende ein total souveräner Auftritt, würde ich sagen.
Total souverän. Es ist sein 3. Finale am 6. Spieltag. Es ist sein 2. Tagessieg, der einzige Spieler mit 2 Tagessiegen. Das Humpeln kam daher, habe ich im Kommentar gehört, dass er wohl Probleme mit Gicht hatte, was ihn immer so ein bisschen rumgetrieben hatte. Ich fand beeindruckend, wie er damit umgegangen ist. Andere Spieler fangen da viel schneller an zu lamentieren oder irgendwie schreiben Spiele ab, gerade auch wenn wir auf seinen Finalgegner Luke Humphreys schauen. Also Körpersprache im Finale war wirklich mehr als katastrophal, fand ich. Und Johnny Clayton, der hat sich davon halt einfach nicht beirren lassen. Und das ist was Johnny Clayton wirklich gut kann, einfach sein Ding machen.
Ja, finde ich genauso. Vor allen Dingen die Körpersprache von Humphries über den ganzen Abend war jetzt nicht so berauschend, würde ich einfach sagen. Im Finale lief dann irgendwie gar nichts und bei Clayton lief einfach alles. Die Darts auf Doppel waren einfach wunderbar.
Es sitzt am Ende auch der erste Matchstart und Johnny Clayton, der gewinnt erst mit 6-3 gegen Michael van Gerwen, dann mit 6-3 gegen Stephen Bunting und im Finale mit 6-1 gegen Luke Humphries. Knackpunkt da, sicherlich nochmal diese 146 Punkte, die er rausnimmt zum Break, als Humphries diesen einen Dart auf Doppel verpasst. Johnny Clayton damit, das ist außer Frage einer der Gewinner dieses Abends. Wen von den Spielern an diesem Abend würdest du vielleicht noch so in die Gewinnerkategorie einsortieren? Wie schaust du auf die anderen Namen?
Wenn ich mir das so anschaue, Bunting hat eigentlich einen guten Abend wieder geliefert. Was heißt wieder? Es ist einfach so, dass er gegen Rock wenig Probleme bis auf zwei Legs hatte, vielleicht auf die Doppel, sich da auch am Ende als fairer Gewinner zeigt, wie ich finde. Aber für mich auch einer der Gewinner des Abends. Luke Humphries ist natürlich mit seinem Finaleinzug jetzt weiterhin in den Top 4 und vielleicht auch einer der Gewinner des Abends.
Ja, also ich gehe bei beiden in Teilen mit. Also Stephen Bunting hat diesen klaren Sieg über Rock. Das ist definitiv gut für ihn. Sind wichtige zwei Punkte. Das darf man nicht vergessen, einfach da, um den Anschluss nicht zu verlieren. Gegen Clayton liegt er halt schnell hinten, kommt dann auf 3-3 wieder ran. Aber am Ende sind es halt auch so einfach die Doppel, der viel liegen lässt. Humphries, ja, tue ich mich so schwer, den in so eine Gewinnerkategorie zu stecken, weil es ist halt immer auch so ein bisschen der letzte Eindruck, der bleibt, ne? Also die Partie gegen Littler war zum Beispiel richtig gut, die 128, die er zum Match rausnimmt, es ist endlich wieder ein Sieg über Littler, aber im Finale, also die Körpersprache war wirklich eine Katastrophe, weil, also ich weiß gar nicht, warum er in dieses alte Muster zurückgefallen ist, weil er hat gar nicht so verkehrt gespielt. Aber ich meine, du kennst das ja auch aus Spielersicht. Also er hat da eigentlich gefühlt alles falsch gemacht, was du falsch machen konntest.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich hatte auch das Gefühl, dass nach der Führung gegen Littler und den vergebenen Matchstarts das Spiel so ein bisschen kippt. Vor allen Dingen, weil seine Körpersprache heute Abend halt nicht die beste war. Und dann nimmt er halt im Decider diese 128 raus. Das zeigt nochmal irgendwie Klasse. Deswegen für mich irgendwie dann doch ein Gewinner des Abends.
Für mich auch jemanden, über den man zumindest sprechen könnte, ob man ihn in die Gewinnerkategorie packt, ist Luke Littler. Natürlich hat man in gewisser Weise immer so ein bisschen den Anspruch, Luke Littler ist nur in der Gewinnerkategorie, wenn er das komplett große Feuerwerk abbrennt und hier auch irgendwie den Abend gewinnt. Aber man darf nicht vergessen, er gewinnt eine enge Partie gegen Gervin Price, spielt da 108 Punkte im Schnitt und verliert dann knapp gegen Luke Humphries im Decider, spielt da 101 Punkte. Da kannst du eigentlich relativ wenig Kritikpunkte ansetzen. Deswegen Luke Littler vielleicht auch ein Gewinner? Fragezeichen.
Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Klar, die Erwartungshaltung ist vielleicht eine andere bei ihm, aber vor allen Dingen das Match gegen Price war phänomenal. Also auch von beiden muss man da sagen. Die Triple 20 wurde da auf jeden Fall gut bearbeitet. Scoring war nicht von dieser Welt am Anfang. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass man da mitgehen kann.
Was sagst du, wer sind deine Verlierer dieses Abends aus Dottingen?
Leider schweren Herzens. Er hat einen tollen Spitznamen, aber Josh Rock ist leider weiterhin total in der Krise, was vor allen Dingen die Premier League angeht. Ich habe das Gefühl, er braucht irgendwie Momente, um da wieder reinzukommen und dann fehlt nicht viel, damit er die Leistung auch wieder steigern kann. Aber leider auch da von der Körpersprache, ich finde, nach den vielen vergebenen Darts auf Doppel, wo er dann doch das eine Leg dann doch noch holt, hat man dann irgendwie gesehen, dass er auch total frustriert ist, was ich aus Spielersicht natürlich verstehen kann. Dennoch leider ein Verlierer des Abends, das muss man leider so sagen.
Es ist eigentlich eher ein Thema für den Interviewteil. Ich spreche es aber trotzdem jetzt schon mal an, weil du es gerade auf den Tisch gebracht hast. Thema Spitzname, Josh Rocky Rock und bei dir auch Spitzname Rocky. Woher kommt dein Spitzname Rocky? Warum ist das dein Spitzname und warum verbindet dich das mit Josh Rock?
Das verbindet mich eigentlich, wenn ich ehrlich sein darf, überhaupt nicht mit Josh Rock, würde ich sagen, weil ich denke, dass sein Spitzname einfach seinem Nachnamen geschuldet ist. Bei mir ist es so, mein Vater nennt mich, seitdem ich klein bin, so. Vor allen Dingen hatte ich in ja, jungen Jahren, sag ich mal, gesundheitlich auch einiges irgendwie zu kämpfen. Und irgendwie hat er mich dann zum Kämpfer erzogen, würde ich sagen. Und das kommt halt einfach ja von Rocky, Sylvester Stallone, Lieblingsfilm, Rocky 3. Deswegen ist mein Spitzname dann irgendwie so geblieben.
Okay, also dein Spitzname schon länger da, originaler als der von Josh Rock.
Ja, kann man so sagen.
Am Ende des Tages stehen bei Josh Rock hier rein sportlich betrachtet aber 6 Spieltage und 6 Niederlagen, also de facto 0 Punkte. Die UK Open waren eigentlich gut, hatten so ein bisschen ja in die richtige Richtung gezeigt, wo man dachte, okay, vielleicht geht jetzt ja doch an diesem Premier League Spieltag was, gerade auch gegen Stephen Bunting. Unbedingt viel wird vielleicht in den nächsten Wochen auch nicht gehen. Also das Draw für Josh Rock sieht in den nächsten 4 Wochen interessant aus. Er spielt gegen Price, gegen Clayton, nochmal gegen Clayton und dann wieder gegen Price. Also sehr wild, wie hier die Konstellation, ja, ich sag mal, der Tabelle und auch des Spielplans ist. Das ist dann auch nicht unbedingt das Einfachste, gegen ein walisisches Quartett anzutreten. Hast du sonst noch weitere Verlierer bei dir auf der Liste neben Josh Rock?
Ja, auf jeden Fall würde ich MVG Michael van Gerwen dort nennen. Ich meine, seit dem 4. Spieltag kein Sieg mehr eingefahren. Heute dann auch, klar, gegen Clayton, der natürlich das Momentum total auf seiner Seite hat, ist es natürlich schwer. Dennoch glaube ich, dass es schon jetzt, weil es eben seit dem 4. Spieltag keinen Sieg mehr gab, für ihn trotzdem ein Verlierer des Tages.
Seit dem 4. Spieltag keinen Sieg mehr, den 3. Spieltag ausgesetzt. Er hatte eigentlich diesen richtig guten Start in die Premier League. Ich weiß noch, nach der World Series und dem Start in die Premier League dachte man, okay, Michael van Gerwen, jetzt ist zumindest wieder in Contention mit ihm zu rechnen. Und jetzt gerade, ja, sieht das wirklich gar nicht gut aus. Keine Punkte aus den letzten 4 Spieltagen für Michael van Gerwen. Für mich auch noch in gewisser Weise in der Verliererkategorie Gian van Veen. Verliert mit 4-6 gegen Luke Humphries. Man darf jetzt auch nicht das bei einem Spiel, bei einem Spieltag zu hoch hängen. Aber an diesem Abend ist er schon eben ein Verlierer. Average von unter 90 Punkten, keine 180 geworfen. Das ist für Gian van Veen schon eher untypisch.
Ja, auf jeden Fall. Dem ist nichts entgegenzusetzen.
Und letzter Spieler, über den wir noch nicht gesprochen haben, der ist definitiv irgendwo in der Dazwischenkategorie. Gervin Price liefert sich einen richtig guten Fight mit Littler, hat gute Momente, checkt 151, checkt 152, geht dann in den Decider. Am Ende verliert er mit 101 Punkten im Schnitt. Littler spielt 108, ich hatte es schon angesprochen. Das sind einfach Momente, kennst du sicherlich auch aus Partien, vielleicht auf einem Niveau ein bisschen drunter, nicht 101, 108 in seltenen Fällen, wo man einfach sagen muss, der Gegner war klar besser und am Ende verliert man ein enges Ding, gibt es halt mal.
Ja, das auf jeden Fall. Ich erinnere mich an einige Situationen, wo er vielleicht das Match auf seine Seite reißen kann. Das verpasst er halt und dann am Ende macht es Littler einfach gut.
Die Tabelle sieht jetzt nach 6 Spieltagen wie folgt aus. Angeführt wird sie von Johnny Clayton mit 19 Punkten mittlerweile. Dann kommt Luke Littler mit 11 Punkten. Also Littler jetzt wieder fest verankert in den Top 4, pirscht sich auch so langsam, aber sicher wieder an. Dahinter haben wir Gervin Price, Gian van Veen, Luke Humphries, allesamt mit 9 Punkten. Michael van Gerwen mit 8 Punkten, ganz klar in Schlagdistanz. So auch Stephen Bunting auf Platz 7 mit 7 Punkten und am Ende abgeschlagen Josh Rock mit 0 Punkten. Francesco, ist das, ich sag mal jetzt mit Clayton, Littler, Price, van Veen, ist das so eine Konstellation, die du auch im Vorfeld der Premier League-Saison gesehen hättest oder glaubst du, dass sich da jetzt noch großartig was verschieben wird?
Ah, es ist natürlich immer schwer, wenn man von Spieltag zu Spieltag denken muss in dem Fall. Was mich schon wundert, ist natürlich, dass Clayton diese Rangliste anführt. Das muss ich schon so sagen. Damit hätte ich nicht gerechnet. In der jetzigen Situation könnte ich mir vorstellen, dass die Tabelle so bleibt. Schwierig, glaube ich, dass sich da noch krass was verändern wird.
Der nächste Spieltag findet dann in Dublin statt und wir haben folgende Viertelfinalpaarung: Kieran van Veen gegen Michael van Gerwen im niederländischen Duell, Stephen Bunting gegen Luke Littler, Josh Rock gegen Gervin Price und Johnny Clayton gegen Luke Humphries. Jetzt einfach mal der Blick in die Glaskugel, Francesco. Was sagst du, wer gewinnt diesen Abend? Es ist das Hornberger Schießen, man kann es nicht wissen, man kann es nicht vorhersagen, aber ich nagel dich trotzdem drauf fest.
Ich gehe mal mit einer steilen These und ich sag, Rock kann den ersten Sieg einfahren und holt sogar den ganzen Spieltag.
Ja, okay, das habe ich hier auch schon mal versucht, zu früherem Zeitpunkt zu callen, bin kläglich gescheitert. Ich wünsche dir nur das Beste, dass du damit mehr Glück hast als ich. Soweit dann also der Blick zurück auf den sechsten Spieltag der Premier League und der kurze Ausblick auf Woche 7 mit unserem Gast Francesco Marcone.
Soweit also der Premier League Überblick zur aktuellen Premier League Woche von Micha und Francesco Marcone, ein Spieler, der vielleicht rein theoretisch, wir haben es im Patreon-Teil gehört, auch für Italien spielen könnte. Wer mehr dazu erfahren will, ist dann herzlich eingeladen, in die Patreon-Folge auch noch reinzuhören. Und an der Stelle, wir binden jetzt auch ganz kurz diesen Cliffhanger von eben ab, haben festgestellt, dass es sich um ein Spiel von Manchester City gegen Wigan gehandelt hat. Endergebnis unbekannt, aber das kann uns ja vielleicht noch jemand gerne schreiben. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt dazu entschlossen, einfach weiterzumachen hier und über dazu
sprechen. Neue Frage der Woche. Was hat Micha gemeint? Helft uns mal.
Genau. Neue Frage der Woche. Wie ist das Spiel Man City gegen Wigan ausgegangen vor
Wigan
7 Jahren?
Wigan Athletic. Ja, genau. Ja. Gut. Ja, machen wir einfach weiter mit der Auflösung der Frage der Woche aus der letzten Woche. Das war die Frage, was kann die PDC gegen die Major-Langeweile tun? Und ja, diese Frage hat auf jeden Fall auf Social Media für ordentlich Debatte gesorgt, denn da wurde reichlich diskutiert, reichlich kommentiert. Das hat uns natürlich sehr gefreut und die Antworten gingen in verschiedenste Richtungen. Also etwas scherzhaft wurde von dem ein oder anderen gesagt, einfach alle Majors nach Deutschland verlegen. Dann impliziert das natürlich, hast du Luke Littler ausgeladen und dann wird es wieder spannend. Das ist natürlich kleine Scherzantwort, aber zum Beispiel zwei Antworten, da würde ich gerne mal ein bisschen drauf eingehen. Das eine wäre natürlich erstmal jetzt noch etwas unkonkret gesagt, aber die Top 16 und Top 8 weniger zu protecten. Das kann man, haben wir zum Beispiel bei den UK Open angesprochen, machen, indem du alle in der ersten Runde starten lässt oder indem du bei gewissen Turnieren einfach nicht die Spieler direkt einlädst, indem du nicht sie erstmal setzt, leichtere Lose gibst in den ersten Runden. Also überleg dir mal jetzt irgendwie, wäre die European Tour und es müssten alle Spieler in den Qualifier. Also ich wäre mir sicher, dass wir bei den gesamten European Tours maximal 10 Top 16 Spieler sehen würden, wenn jetzt 16 Spieler mehr in den Qualifier müssten und 16 Plätze mehr ausgespielt werden würden. Und dann hat uns Nils zum Beispiel noch einen sehr langen Kommentar geschrieben und das Ganze auch nochmal aufgegriffen und gesagt, die PDC müsse wirklich aufpassen, dass das Produkt nicht irgendwann zur Massenware verkommt und das TV-Interesse in gewisser Weise verloren geht. Man könnte wie bei der European Tour oder World Series mal andere Spielmodi probieren, ein bisschen Abwechslung reinbringen, denn er sagt, die Reform beim Masters und beim World Cup in den letzten Jahren war gut, aber war auch das einzige Erwähnenswerte, was mal ausprobiert und verändert wurde.
Ja, und da hat Nils definitiv recht. Das ist natürlich jetzt ein Thema, das kann man lang und breit besprechen, da kann man eine ganze Sonderfolge zu machen, haben wir, glaube ich, so oder so ähnlich auch schon mal gemacht. Ich finde, man muss vor allen Dingen gegen diese Protection eigentlich vorgehen, die ja immer mehr geworden ist. Also keiner ist doch der Meinung, dass Luke Littler, wenn es diese Protection nicht geben würde für Top 16 Spieler, dass er dann nicht dort stehen würde, wo er steht. Dann würde er trotzdem da stehen. Es wäre doch eigentlich für alle nur interessanter. Alan Suter müsste sich nicht mehr so sehr aufregen bei Twitter, was ich übrigens großartig finde, dass es da mal einen gibt, der da auch wirklich aufsteht und auch mal lautstark kritisiert. Es ist leider ein bisschen fad über weite Teile des Jahres aktuell, wenn ich mir so anschaue, dass es wenig verschiedene Modi gibt, um nicht zu sagen fast gar keine, dass es wenig Veränderungen gab in den letzten Jahren. Vielleicht die letzte Hoffnung, die German Open in 2027, um das so nochmal abzubinden.
Ja, aber ein Turnier wird sicherlich auch nicht alles rumreißen, ne? Also
nein, natürlich nicht.
Ich verstehe, was du meinst, aber ja, also irgendwie muss die PDC sich da auf lange Sicht was einfallen lassen. Und der einfachste und natürlichste Weg wäre möglichst wenig, in Anführungsstrichen, jetzt komme ich hier wie der freie Sozialökonom, aber möglichst wenig in den Markt einzugreifen und sich das selber regulieren zu lassen. Also ja, möglichst wenig die Topspieler beschützen. Lass sie halt immer wieder aufs Neue beweisen, dass sie die Topspieler sind.
Und dazu gehört dann eben auch, um noch einen kleinen Rückgriff auf die UK Open zu machen, auch da hatten wir es ja schon so oder so ähnlich formuliert, was wäre das für ein geiles Turnier, wenn die dann da auch an den Boards 3-8 noch irgendwie ran müssen, in der Runde der letzten 256 gegen irgendeinen mit einem roten T-Shirt von einem Riley's Qualifier. Ne? Also das will ich doch sehen und dementsprechend, ja, da braucht die PDC aus meiner Sicht auch einfach ein bisschen mehr Mut und dann auch Vertrauen in die Topspieler, dass sie ohnehin Topspieler sind und nicht diese zusätzliche Protection brauchen. Das also die alte Frage der Woche. Kommen wir jetzt zur neuen Frage der Woche und die lautet folgendermaßen, natürlich in Anlehnung an die Ereignisse von Göttingen, in Anlehnung an einen zentralen Teil der heutigen Ausgabe: Wie sollte die PDC mit den Pfiffen der Fans umgehen?
Ich bin gespannt, was dort geschrieben werden wird und ich bin gespannt, wie viel Leute dort, ich sag mal, Kommentare schreiben, die sich auch wirklich Gedanken machen, was man machen könnte. Ich hoffe jetzt nicht nur auf Kommentare in die Richtung wie Pfeifen ist scheiße, ich hoffe, da pfeift keiner mehr, sondern dass man sich wirklich mal konkret überlegt, was könnte die PDC dagegen machen, was könnte ein Lösungsvorschlag sein, wie könnte das für uns alle langfristig, ich sag mal, besser werden. Wir haben diese Frage jetzt nicht gewählt, weil für uns jetzt hier die Situation in Göttingen die Spitze des Eisbergs waren und das jetzt hier der Peak der Unsportlichkeit des Publikums war, was wir jemals gesehen haben, aber es ist trotzdem was zu dieser Woche passt und wo es eben interessant ist, sich mal zu überlegen, was kann man dagegen machen und ja, wie könnte das Ganze zukünftig aussehen, wie kann man da den Sport verbessern?
So sollten wir es halten und an der Stelle kommen wir dann jetzt zum Themenblock Sonstiges. Ich würde anfangen mit der Australien-Tour der ADA. Da haben 4 Turniere stattgefunden in Canberra und Brody Kling, Raymond Smith, Darren Penhall und nochmal Brody Kling heißen die 4 Turniersieger. Kling nach 8 Turnieren übrigens bei 4 Titelgewinnen, Raymond Smith bei 3 und Penhall bei einem Sieg. Das sind dann die Spieler, die da den WM-Qualifikationsstartplatz unter sich ausmachen. Raymond Smith ist natürlich immer die Frage, wird er es überhaupt annehmen? Deswegen Brody Kling, der aktuell in einer sehr guten Position hinsichtlich seines WM-Debüts. Ansonsten dann ein bisschen WDF-Content. World Masters findet statt im Juli, 14. bis 19. Juli in Las Vegas, inklusive der Lakeside-WM-Qualifikations-Events. Und das ist natürlich auch eine saftige Ansage, ne? Also jetzt relativ kurzfristig zu sagen, hier, wir spielen in Las Vegas. Der Zeitpunkt ist für mich auch so der größte Kritikpunkt. Ansonsten finde ich das gar nicht so schlecht, dass man da irgendwie auch den Schritt über den großen Teich wagt. Aber das ist natürlich dann schwierig auch mit Lakeside zu verknüpfen, weil dort natürlich viele Spieler so eine Reise nicht auf sich nehmen werden.
Ja, ist schon weit weg und ist halt auch mitten im Sommer. Lakeside Qualifier dann gefühlt ein halbes Jahr vorweg. Das ist schon ganz schön happig.
Ja, am Ende haben wir dann 3 Qualifikanten aus den USA und einen aus Kanada oder so, ne? Die haben natürlich jetzt schon einen regionalen Vorteil. Aber gut, es ist natürlich eine deutlich weniger England- oder UK fixierte Organisation, Verband. Dementsprechend, ja, kann man auch ein bisschen seichter sehen. So manchen Kommentar habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, wenn man sich nämlich mal anschaut, Flugpreise, ob das jetzt im September ist oder im Juli, das sind auch nur so 100, 150 Euro Unterschied. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und das bei Skyscanner eingegeben.
Fliegst du hin?
Also dementsprechend, nee, werde ich nicht machen, bin in dem Zeitraum aber tatsächlich im Urlaub. Also fällt mir gerade auf. Also kann ich leider nicht in Vegas spielen, dementsprechend ein Freilos
Was
weniger
hättest
für die
du denn
Konkurrenz.
In Vegas gespielt?
Roulette?
Ja.
Mit geringem Mindesteinsatz.
Ja, ich sag.
Dann macht's mehr Spaß und länger.
Ich sag
Spaß.
Roulette, einfach, weiß ich nicht, alles auf die 17, hättest du auch höhere Gewinnchancen als beim Lakeside Qualifier.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von einem Wettanbieter Ihrer Wahl. Naja, egal. So ist es nicht. Sprechen wir ganz kurz noch über WDF-Turniere, die schon waren. International Youth Challenge, wie jedes Jahr in Österreich, in Wien stattgefunden. Peter Kellermann mit ein paar Titelgewinnen. Junger Ungar, der ja wirklich richtig gut ist. Könnte auch einer sein, den wir dann irgendwann mal bei der PDC bei den größeren Jungs sehen. Der kann auf jeden Fall was. Aus deutscher Sicht sollten wir erwähnen, ein Titelgewinn von Bela Janas in einem sehr deutschen Feld. Ich glaube, am Ende waren drei Deutsche im Halbfinale, unter anderem Adrian Eckert, der jüngste Spieler mit einem Next-Gen-Season-Pass. Kira Mertens gewinnt die U23-Konkurrenz bei den Vienna Open im Rahmen dieser Youth Challenge und Merve Hummel stand in einem Finale, hat dann, glaube ich, verloren gegen Seregemi aus der Türkei. Und dann, genau, fällt mir auch noch ein ganz, ganz wichtig, wo wir jetzt hier schon auch beim Thema Jugend sind und so. Florian Preis hat ja in der letzten Folge, als wir mit ihm gesprochen haben, einen Namen angesprochen, und zwar der Name von Peter Seidel. Das ist eine ganz wichtige Person aus dem Bayerischen Dartverband, eine Schlüsselfigur aus der Münchner Dartszene, und Peter Seidel ist leider verstorben. Sehr, sehr wichtig für die Karriere gewesen von Florian Preis, hat er da auch erwähnt, und ja, das ist wirklich eine traurige Nachricht und jetzt nochmal so eine Art Nachtrag aus den vergangenen Wochen. Das war wirklich ganz kurz nach dieser Aufnahme passiert. Und er selbst, Peter Seidel, 2005 Weltmeister mit der deutschen E-Dart-Nationalmannschaft, da geht also wirklich ein ganz großer der deutschen Dartszene.
Damit lassen wir es dann auch für diese Woche gut sein, setzen hier inhaltlich erstmal einen Haken hinter diese Folge, wagen jetzt nur noch einmal kurz den Ausblick auf das, was uns in den nächsten Tagen erwarten wird. Wir haben zum einen am Donnerstag die Premier League in Dublin. Darüber habe ich auch schon im Ausblick mit Francesco gesprochen, der ja gesagt hat, Josh Rock gewinnt diesen Abend hier in Dublin. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten haben wir noch die Host Nation Qualifier am Donnerstag für die European Tour in Wiese, dann die European Tour von Freitag bis Sonntag dort. Martin Schindler ist an Position 15 gesetzt, ansonsten Nico Springer und Lukas Wenig auch noch mit dabei, und dann haben wir am Wochenende auch noch die Women's Series, die weitergeht mit den Turnieren 5 bis 8. Wir haben in Neuseeland die Tour mit den Turnieren 3 und 4 in Christchurch, und Kevin, dann nächste Woche, ich sag's jetzt hier nochmal, damit schließt sich dann der Kreis. Nächste Woche ist es soweit. Live-Podcast, Samsener Storchencup. Ich freue mich.
Ja, wir befinden uns schon jetzt in der Vorwoche des Samsener Storchencups, und nächste Woche ist dann eine ganz besondere Woche. Ich freue mich sehr drauf, dann werden wir nochmal intensiver drauf schauen, auch mit Lasse Jürgen sprechen, du hast es schon erwähnt. Das also dann Thema in der nächsten großen Folge von Checkout. Die nächste kleinere Folge gibt's exklusiv bei Patreon. Am Freitag erscheint die dort für alle unsere Abonnenten. Und damit gehen wir jetzt raus aus Göttingen und rein dann nach Dublin ist die Premier League diese Woche, genau. Und nächste Woche dann Groß-Samsener Storchencup-Woche. Also bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao.